diese Milonga am Mittwoch im La Commedia. Da war ich einmal spät dran mit Reservieren und da hat die Veranstalterin gesagt, ja, ich habe das eh schon letzte Woche gebucht für dich, weil ich wusste, dass du kommst, weil heute zum Mittag war ich schon ausgebucht. Ja? Und es stehen dann wirklich die Leute vor der Milonga und die kommen nicht rein.
Ja, das ist ganz wichtig. Also teilweise kommst du die Milongas nicht rein, wenn die voll sind, sind sie voll. Du musst dir dort angewöhnen, wirklich zu buchen. Und der Unterschied ist zu hier, dort hat jede Milonga einen Gastgeber.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von Cabeceo. Und ich gestehe gleich zu Beginn weg, dass ich sie mit einem Gefühl des Neids beginne. Ja, das habe ich noch nie gehabt. Neidisch deswegen, weil meine zwei Gäste bereits in Buenos Aires waren. Barbara Fierler, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Du warst vor kurzem in Buenos Aires und Josef Herget, der allerdings schon sehr oft in Buenos Aires war. Wir wollen uns in dieser Episode unterhalten, wie sich Buenos Aires darstellt für Menschen, die dorthin fahren oder fliegen zum Tango tanzen, worauf es da zu achten ist, wie sich das ergeben hat. Vielleicht gibt es auch Anekdoten, die ihr erlebt habt. Was man vermeiden sollte und so weiter, also für Tango-Tänzer. Und wir beginnen aber damit reinzuhören in ein Gespräch, das ich mit Barbara aufgenommen habe, einige Tage nachdem sie in Buenos Aires angekommen sind. Dank Internet und Videokonferencing haben wir ein Gespräch geführt und wir hören da jetzt mal uns das Gespräch an.
Der erste Eindruck, den ich habe, also wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, wie ist diese Stadt, würde ich sagen, überwältigend. Und zwar in jeder Hinsicht. Es ist einerseits überwältigend groß, ja, unglaublich viel Verkehr tagsüber. Und was mir am Anfang sofort aufgefallen ist, ist, dass die Menschen einfach extrem freundlich sind. Ja. Also es war wirklich beeindruckend. Ich spreche so gut wie kein Spanisch, was nicht so gescheit ist. Also mir wäre es sicherlich leichter. Und auch wenn ich kein Spanisch spreche und mich quasi mit Händen und Füßen und ein paar Brocken unterhalten muss, die Leute sind einfach total lieb. Ja, also das ist wirklich ja, sehr, sehr schön.
Wie erlebst du jetzt oder hast du bisher erlebt die ersten Milongas, die du besucht hast?
Ganz unterschiedlich. Also die erste Milonga, auf der ich war, war Kulturale, glaube ich, hat die geheißen. Da haben mir aber meine Tanzlehrer schon gesagt, wenn du dorthin gehst, ist es anders als überall anders. Das ist einfach eine coole Location. So war es dann auch und das war aber okay für mich, weil ich wollte jetzt nicht irrsinnig viel tanzen. Ich wollte einfach einmal ankommen, ja, weil das dauert einfach ein paar Tage. Und die schönste Milonga, auf der ich bis jetzt war, war im El Beso am Nachmittag, die La Rosa. Da hatte ich auch einen Tisch reserviert mit einem Tanguero und den ich durch diese Gruppe kennengelernt habe. Und das war super. Also wirklich einfach schön. Das Ambiente war schön. Ich hatte schöne Tandas. Ja.
Was die Frage aufbringt, wie ist denn das Niveau der Tandas jetzt im Vergleich zu Wien? Und du bist ja doch in Wien auch auf vielen Milongas schon gewesen.
Ich würde sagen, schon höher. Vermutlich kommt es aber darauf an, auf welcher Milonga du bist. Also auf der ersten, auf der ich war, das war nicht gut. Das war aber eher so alternative Kunstszene, würde ich sagen, die sich dort einfindet. Und ich war gestern dann noch im El Sorsal, das ist auch eine sehr bekannte Milonga, auch wunderbar zu tanzen dort. Ja, also das Niveau extrem gut, es ist auch schön zuzuschauen. Genau, für mich war es gestern weniger toll, weil es Steinboden gibt und das halt massiv auf die Gelenke geht. Das heißt, nach der zweiten Tanda musste ich aufgeben. Ja.
Jetzt hört man ja immer wieder, wenn man als Europäer nach Buenos Aires fährt und dort auf Milongas geht, man würde doch eh nur in erster Linie mit anderen Touristen, also nicht Argentiniern, sagen wir mal so, tanzen. Wie hat sich das in der Realität bis jetzt herausgestellt?
Habe ich bis so jetzt nicht erlebt. Also im La Rosa habe ich eigentlich hauptsächlich mit Argentiniern getanzt oder eben die vom Nachbarland gekommen sind. Ja. Im Zorzal ist es schon ein bisschen touristischer, da ist es dann eher schon gemischt. Aber ich hätte jetzt nicht erlebt, dass die Argentinier irgendwie nicht mit Touristen tanzen. Ja.
Zum Tanzen auch selber. Hast du gemerkt, ob es einen Unterschied gibt in der musikalischen Auswahl bei den Milongas? Also ob da irgendwelche Musiker doch überdurchschnittlich präsent sind, die hier in Wien vielleicht spezifischer weniger präsent sind, ich weiß es nicht, viel mehr oder viel weniger D'Arienzo, viel mehr oder viel weniger Pugliese, viel mehr überhaupt Golden Era Orchester oder sehr viel weniger und doch moderne Musik, ist das schon aufgefallen?
Du stellst mir da schon Fragen, so Expertenfragen, auf die habe ich,
Sagen
glaube
wir
ich,
mal
keine
anders,
Antwort.
ist es einfach anders gewesen, die Musik, oder eh auch so, wie man es hier kennt?
Eh auch so, würde ich
Ja.
sagen. Ja, genau, also sehr vertraut. Und also ich muss ehrlich sagen, es sind einfach so extrem viele Eindrücke. Es ist auch extrem anstrengend, das alles zu verarbeiten. Und es ist wunderschön, aber es ist, also ich bin auch müde. Ja, und dann entgehen mir, und ich merke, gestern war ich noch einmal unterwegs in Palermo, in dem Viertel, wo ich eben auch wohne, und bin an denselben Ecken vorbeigekommen wie schon vor 2 Tagen und denke mir, ah, das kenne ich ja. Und man nimmt es dann einfach wieder anders wahr und mehr wahr. Also das dauert schon noch. Und so geht es mir wahrscheinlich auch mit der Musik.
Hast du dir schon einen Platz geschaffen dort in Buenos Aires, wo du sagst, da gehe ich jetzt einfach öfter hin, dass mich die kennenlernen, das ist dann mein quasi unter Anführungszeichen nach Haus kommen, weil da kennt man mich schon und ich kenne die Leute schon ganz gut.
Noch nicht, aber das könnte das LB so werden, weil es mir dort so gut gefallen hat. Ja. Aber es ist, also ich habe jetzt noch einige Milongas natürlich ausständig, wo ich sage, da will ich unbedingt hin und mal schauen, wie sich's ergibt. Ja. Aber jedenfalls gibt es auch schon Menschen, die mich dann im Sorsal wiedererkennen, was natürlich schön ist.
Das glaube ich. Apropos, vielleicht wiedererkennen hat das damit zu tun. Der Podcast heißt Cabeceo. Wie schaut denn der Cabeceo jetzt tatsächlich in Buenos Aires aus deiner bisherigen Erfahrung zumindest aus?
Ja, spannend. Ich habe es überraschenderweise so erlebt, dass sie mich auch von der Seite angesprochen haben oder dass sie direkt auf dich zukommen und sagen, möchtest du tanzen? Ja. Und es findet schon auch Cabeceo statt. Es kann aber natürlich sein, aufgrund des Sitzplatzes, den ich hatte, der mal in einer Milonga vielleicht nicht so super war. Ja. Aber es ist durchaus auch okay. Und ich habe auch Frauen beobachtet, Touristinnen allerdings, die direkt auf die Männer hinzugehen und sagen, möchtest du tanzen?
Weil man nicht weiß jetzt, wie den die schon kennen, oder?
Ja, genau, das weißt du nicht, ja.
Ja. Also heißt eigentlich unangestrengter, wir sind da offensichtlich mehr hier in Wien auf
Ja.
Cabeceo bedacht als dort tatsächlich vor Ort.
Definitiv. Und das finde ich auch, ich finde es grundsätzlich unangestrengter, um ehrlich zu sein, weil es gibt auch viele so Casual Milongas. Also El Zorzal, das ist eine Wahnsinns-Location, taugt mir extrem vom Ambiente. Du hast dort Leute, die casual unterwegs sind, aber genauso einfach hübsch gekleidete Menschen. Und es ist einfach so natürlich. Ja, es ist diese Freude und diese Liebe zum Tango, die ist, finde ich, an fast jeder Ecke zu spüren. Ja.
Kurse oder Privatstunden nimmst du auch? Ist das auch wirklich ein Grund, nach Buenos Aires vielleicht zu fliegen? Oder ist es halt dann halt jemand, der halt auch Spanisch unterrichtet in erster Linie? Man muss sich anstrengen, dass man mitkommt.
Also ich nehme Privatstunden und die auf Englisch, weil in Spanisch wäre ich aufgeschmissen. Und ich habe jetzt 2 Paare, eines sehr, sehr technisch und das andere halt so, wie man es kennt. Und ich finde, also mir macht es extrem Spaß. Ich lerne aber auch extrem gern. Mir machen diese Tango-Stunden Spaß. Die können sich einfach natürlich über 4 Wochen viel Zeit für dich nehmen. Und wenn ich so dreimal die Woche eine Stunde habe, dann geht das schon extrem viel weiter, denke ich mir. Man muss es halt dann irgendwie auch anwenden und umsetzen. Für mich war es definitiv ein Grund, auch hierher zu fahren, aber wahrscheinlich kriegt man es in Europa genauso. Ja, weil auch Europa hat gute Tanzlehrer. Es ist halt alles in allem mit dem Ambiente, mit dieser anderen Kultur. Du kannst dich quasi den ganzen Tag auch mit Tango beschäftigen, wenn du willst, ja. Über Shopping, Stunden, Kurse, Gruppenkurse ist es halt hier schon besonders, ja. Und bei den Gruppenkursen hab ich auch gefragt, wie das ist, wenn man jetzt quasi alleine hinkommt. Und da ist es auch jetzt nicht so empfohlen, dass du allein hinkommst. Also wenn man jetzt beim Da Silvo Kurse machen möchte im Elsachsaal, dann sagen die auch, es ist gescheiter, du bringst einen Partner mit. Ja. Und natürlich kann man sich Taxitänzer mieten, da brauchst du aber halt auch das Budget. Ja.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch nur ein ganz kurzer Überblick über dein Tagesprogramm, wie das grob ausschaut oder zumindest in den letzten 6 Tagen grob ausgesehen hat.
Also ich habe mittlerweile schon die zweite Massage bekommen. Beine hauptsächlich, ja, und nach dem Flug mein Rücken war ziemlich verspannt. Also Massage war heute zum Beispiel dran. Dann ist meistens so um 2 habe ich jeden zweiten Tag dann die Tanzstunde. Da muss ich eben in ein anderes Viertel fahren. Dann irgendwo einen Hotspot aufsuchen, sei es jetzt irgendeine Gegend, die ich jetzt gern sehen würde, oder Reisebüro, weil es jetzt gerade notwendig ist, weil ich noch Iguazu buchen möchte, oder eben Tango shoppen. Und dann habe ich mir angewöhnt, am Abend zu schlafen, weil sonst schaffe ich die Milonga nicht. Und dann geht es am Abend auf die Milonga.
Die fängt ja generell wahrscheinlich später an als hier in Wien, oder?
Ja, genau, es gibt unterschiedliche. Es gibt auch Milongas, die starten um 5 oder um 7, und es gibt Milongas, die starten erst um 10. Ja, genau.
Barbara, hast du jetzt dann letzten Endes den Platz gefunden in Buenos Aires, wo du dann gerne und oft hingegangen bist und die Leute wirklich gut kanntest?
Also der Platz vielleicht nicht, aber es gab dann die Menschen, die ich auf unterschiedlichen Milongas wieder getroffen habe, die sich dann gefreut haben, wo ich mich gefreut habe, dass man sich wieder sieht und dass man auch dann miteinander tanzen kann. Ich glaube, das war auch dadurch, dass ich einfach so viel kennenlernen wollte. Ich wollte mir so viel anschauen, und ich habe dann erst in weiterer Folge eine Lieblingsmilonga für mich gefunden, und zwar im La Commedia. Das ist ein altes Theater, ein Kellertheater, extrem schönes Ambiente aus meiner Sicht, ein bisschen dunkler, gesteckt voll. Ich bin dort hingekommen, weil ich die Veranstalterin kennengelernt habe auf einer anderen Milonga. Und natürlich, wenn die sagt, du, ich habe eine Milonga am Mittwoch, dann sagt man natürlich, ja, okay, ich gehe dorthin. Und es war gut. Und ich ging dann dort ein zweites Mal noch hin, und ich habe jedes Mal super schön getanzt. Ja, und es war jedes Mal wirklich gesteckt voll.
Josef, wenn du in Buenos Aires bist, gibt es da auch so einen Lieblingsplatz mittlerweile?
Ja, sicher, es gibt verschiedene Lieblingsplätze und das variiert natürlich von Tag zu Tag. Es ist ganz wichtig, was jetzt Barbara gesagt hat, wenn sie sagt El Beso. Man muss in Buenos Aires ganz strikt trennen vom Ort und vom Veranstalter der Milonga. Denn in dem Ort gibt es 7 Milongas in der Regel in der Woche und jede wird von einem anderen Veranstalter durchgeführt und jeder Veranstalter zieht sein eigenes Publikum an. Das heißt, du bist an einem Tag, sagst, toll, El Beso hat mir toll gefallen, bist am nächsten Tag da und vollkommen anderes Publikum und kommst nicht zum Tanzen. Also es ist ganz wichtig zu wissen zwischen den Orten. Da gibt es Orte, die einen sehr gut behagen, aber viel wichtiger ist die Milonga, wie sie heißt und wer der Veranstalter ist, weil du vollkommen unterschiedliche Leute dort hast. Und das Gute ist ja, dass du dir, wenn du eine Woche hast, das sind ja 7 Tage, und du findest problemlos pro Tag deine Lieblingsmilonga. Und es macht sehr viel Sinn, was in deiner ersten Frage ja steckte, tatsächlich öfters hinzugehen, um Leute dort kennenzulernen und deinen Platz dir ein bisschen zu erobern. Es ist ganz anders, wenn du zum ersten Mal irgendwo bist. Da kannst du sein und du kommst vielleicht gar nicht zum Tanzen. Und dann bist du dann 3, 4 Mal und dann kommst du nicht mehr zum Sitzen, weil du nur noch tanzt.
Da kann ich vielleicht ergänzen. Ich war dann auch noch mal im El Beso Sonntagabend, kurz vor meinem Abflug nach Iguazu, weil es war mir jetzt nicht so wichtig, da ob ich viel tanze oder nicht, und ich kannte die Milonga nicht. Eine Freundin hat mich vorgewarnt, und es war wirklich so, ich hatte den ganzen Abend 2 Tandas. und bin sonst nur gesessen und war dann schon ziemlich frustriert und es waren wunderbare Tänzer unterwegs. Ja. Und ich habe eine Schweizerin saß dann neben mir, die hat dann bemerkt, dass ich ein bisschen frustriert bin und fängt dann natürlich zu plaudern an und sagt, du, das ist eine Melonga, die musst du dir, so wie du sagst, musst du dir ertanzen. Ja. Sie tanzen schon mit Touristinnen, aber nur dann, wenn sie dich kennen. Ja, und da ist halt die Frage, wenn ich da jetzt 3 Wochen dort bin, zahlt sich das überhaupt aus? Ja? Oder lasse ich es nicht dann besser aus und gehe auf eine Milonga, wo sie grundsätzlich mit dir tanzen?
Ja? Stellt sich die Frage, wie sie dich kennenlernen, weil wenn sie nicht tanzen mit dir.
Das reicht, wenn sie dich sehen. Also es geht, das habe ich auch von diesen Porteñas gehört, auf der einen Milonga, Milonga de Buenos Aires, da war ich mit der Christine, zu der kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, die kennt die Menschen dort. Unter anderem auch den Carlos, den Veranstalter von dieser Milonga. Wir kamen sehr spät hin und es war kaum mehr Platz und er hat mich auf einen Tisch gesetzt mit lauter Porteñas und sie auf einen anderen Tisch.
Wir erklären, Porteñas sind die Eingeborenen.
Sind die
eine Bewohnerin.
Genau. Also und nicht, das waren eben darüber hinaus noch einfach stadtbekannte Milongueras, ja. Und die habe ich dann noch gefragt, weil einleitend haben wir ja gesprochen über Cabiseo und so. Und die habe ich dann noch gefragt, wie ist das eigentlich da mit Cabiseo und so, ja. Und sie sagen, es geht gar nicht. Wenn einer neben dir herkommt oder sich 2 Meter vor dir aufbaut und Cabiseo macht oder dich sogar fragt, Bayamos, dann sagst du nein. Das geht nicht, ja. Und die haben mir dann auch gesagt, und jetzt wieder zurückkehren zum Kennenlernen, es kommt weniger darauf an, wie du ausschaust oder wie du tanzt, sondern es kommt darauf an, dass sie dich sehen und dass sie dich wiedererkennen. Und dann haben sie eben gesagt, dann habe ich halt mit ein paar Tangueros getanzt und dann haben sie mich am Tisch zurück begrüßt, ah super, du hast mit dem getanzt, das ist perfekt, das ist ein Milonguero, dann werden dich die anderen auch holen. Ne? Also das war so die Geschichte mit den Einheimischen, genau.
Josef, du hättest dich nie getraut, wahrscheinlich in Argentinien eine Frau von der Seite anzuquatschen und zu sagen, tanzen wir bei Jamas.
Nein, die Erfahrung ist tatsächlich eine andere. Also für mich ist dort die Mirada und Cabaseo wirklich zentral. Also ich glaube, ich habe nie eine Seite von der Frau von der Seite angesprochen und sage, ob wir es dann tanzen wollen. Es gibt eine einzige Milonga, die so populär ist, das ist die La Viruta, wo das bisschen, sage ich mal, informell, ungehobelt, sagen viele Porteños, so zugeht, wo man wirklich etwas fast aufdringlich zum Tanzen gedrängt werden kann. Das passiert dort in den normalen Milongas nicht. Und das gibt dir auch die Sicherheit. Ich meine, stell dir jetzt vor, du baust dich auf, wie jetzt gerade Barbara erzählt hast, vor einer Frau und es gibt einige mit gutem Selbstbewusstsein, die dann wegschauen und gar nicht deine Einladung annehmen. Also um das zu verhindern, gibt's ja diese Mirada und Cabaseo. Und das in meiner Erfahrung ist, dass es wirklich im weit überwiegenden Anteil der Milongas auch so gehandhabt wird. Also von Männern und Frauen auffordern, läuft tatsächlich über Cabaseo.
Ich muss aber ergänzen, das war die Erfahrung meiner ersten Woche. Und jetzt kommst du dorthin als Frau, sitzt allein auf der Milonga und dann kommt halt jemand her und fordert dich auf. Natürlich freust du dich und denkst dir, ha, sie tanzen mit mir. Ja. Und in weiterer Folge in der Reflexion dann auch habe ich bemerkt, das sind die Tanzer, die am schlechtesten sind. Und nachdem ich dann auch mit den Porteñas gesprochen habe, war mir auch klar, und es sind immer dieselben Männer, die das machen, die siehst du auf unterschiedlichen Milongas. Und ich war dann auch so weit und habe dann gesagt, no. Ja, weil ich dann schon wusste, das wird nichts, ja.
Und manche tanzen auch mit Touristinnen, wenn sie wissen, dass sie Touristinnen sind, um ihnen dann eine Visitenkarte in die Hand zu drücken und Werbung zu machen für eigene Kurse. Stimmt das?
Kurse habe ich oder keine Deutsch. Werbung bekommen. Du erkennst aber die Taxitänzer, weil die sind im Schnitt, also großteils schwarz gekleidet. Tanzen auch entsprechend natürlich und versuchen schon auch Touristinnen dort aufzufordern, ganz bewusst. Aber es war jetzt niemand so aufdringlich, dass er gesagt hat, du, ich bin irgendwie Taxitänzer oder was auch immer. Ja.
Gibt es eigentlich Taxitänzerinnen in Buenos Aires auch?
Es gibt auch Taxitänzerinnen. Du kannst fast jede Tango-Lehrerin ansprechen, ob sie dann auch mit dir zu den Milonga gehen würde als Tango, also als Taxi-Tango. Ja, Tango-Tänzerin. Und das machen auch viele. Aber es ist vollkommen viel weniger sichtbar. Teilweise gibt es Milongas, gerade parakultural als Beispiel, wo du den Eindruck hast, 20-30% der Leute, der Frauen, haben dort Taxitänzer dabei. Und das ist schon fast zu viel. Das gibt so ein bisschen und da gehen dann andere Leute nicht mehr gerne hin. Weil du dann eigentlich als Frau hast du kaum Männer zum Auffordern, weil die Tänzer, die Taxitänzer sind ja gebucht, die dürfen jetzt ja nicht ohne weiteres mit jemand anderen tanzen und du kannst mit den Frauen auch nicht tanzen, weil sie ihren Taxitänzer dabei haben und die Zeit auch gut nutzen wollen. Umgekehrt siehst du das kaum. Also es gibt, wenn du das haben willst, aber als Mann muss man das nicht so haben, weil man doch einfacher zum Tanzen kommen kann. Hängt vom Level ab, was man kann, wie gut man zurechtkommt. Es gibt Männer, die kommen gar nicht zum Tanzen. Aber Frauen haben viel öfters das Bedürfnis, was du beschrieben hast gerade. Ich kenne viele ja Leute in Buenos Aires und ich kenne viele dieser auch Tango- oder Taxitänzer oder Männer, die auf Touristinnen es abgesehen haben. Das sind häufig wirklich schlechte Tänzer und die wollen ein bisschen Bodytouching machen, sowas in der Art, ja. Und das gibt's umgekehrt weniger. Also dass da Frauen, die sowieso anders sind. Und als Tänzer aus Europa tanzt du nicht mit allen jungen, attraktiven, gut tanzenden Porteñas. Das ist ja eher die Ausnahme. Die warten nicht auf uns. Das ist anders. Bei den Männern, die tanzen sehr gerne mit Europäerinnen. Also insofern, es gibt Taxitänzerinnen, wenn du das gerne machst. Und musst du aber dann gezielt ansprechen vorher diese Agenturen, die es dazu gibt oder die Namen, die man hat, Italia, die Taxitänzer, wenn die eine Milonga sehen, tanzen die mit vielen Frauen, wenn sie jetzt gerade nach ihrer gebuchten Stunde sind und drücken ihnen tatsächlich die Karte in die Hand und fragen, wenn du willst, dann kannst du mich da noch engagieren. Die machen das. Ich habe selbst noch nie eine einzige Karte bekommen von einer Porteña, so Stand-Taxi-Tänzerin oder Tango-Lehrerin. Ist mir auch nicht passiert.
Wobei, wenn du gezielt Taxi-Tänzer kennenlernen möchtest, dann gibt's ja diese Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob du die auch schon kennst. Ja. Also spezielle Veranstaltungen, die dann heißen VIP Milongas oder VIP Praktikas, wo zum Beispiel für jede Frau ein Profitänzer zur Verfügung steht. Das ist jetzt speziell ein Event für Frauen gewesen. Es gibt aber auch Events für Frauen und Männer, wo dann jeweiliger Profipartner zur Verfügung steht, wo du halt jede Tanda oder jede zweite Tanda garantiert tanzen kannst. Und das ist halt ein perfektes Pflaster, um Taxitänzer kennenzulernen.
Da geht es ja auch um Körpergröße und so weiter. Genau. Und ist mir da sympathisch und so weiter. Genau. Ich meine, wenn ich das Wort Taxitänzer höre, habe ich das Gefühl, so ein Laufhaus-Feeling. Mhm. Auf der einen Seite, jetzt zahlt man dafür. Ich nehme an, da ist man bei der Tanda währenddessen auch ein bisschen angespannter, weil jetzt jede Minute fließt Geld und das muss man jetzt ausnutzen. Und gerade wenn man so unter Stress steht, kann man vielleicht nicht ausnutzen. Aber es ist wahrscheinlich in Wahrheit auch was anderes, nicht? Man tanzt ja mit einem, also wenn man einen guten Taxitänzer erwischt, man hat die Möglichkeit, mit einem Profi zu tanzen und das ist ja eher fast vergleichbar mit so einem angewandten Praktiker oder Einzelunterricht.
Es kommt darauf an, welchen Zugang du hast, denke ich. Ich habe meinen ersten Taxitänzer kennengelernt an einem, ich weiß gar nicht mehr, Freitag, Samstag, ich glaube nach meiner ersten Woche mit der Christine, die mich sehr unterstützt hat. Die gemeint hat, ja, auf der Milonga können wir hingehen, sie geht jetzt dorthin, aber das ist schlecht für Frauen, man wird kaum aufgefordert, sie nimmt einen Taxitänzer mit. Und ob wir uns den teilen wollen oder nicht, sage ich, ja sicher, gerne teilen wir uns den. Das heißt, sie bucht ihn für 2 Stunden, sind 4 Tandas pro Stunde, 4 für sie, 4 für mich. Und also der erste Kontakt mit ihm war Sensation. Erstens einmal extrem freundlich, charmant, witzig. Und das Tanzen schon bei der Umarmung habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ja, also wirklich schön. Und bei ihm war es aber eher so, und du merkst so, bei ihm hast du so gemerkt, diese Freude an dieser Musik, ja. Wir haben ihn dann noch einmal im La Viruta engagiert, weil da war auch klar, da gibt's weniger Cabeceo. Und da gab's eine Szene, wir sitzen alle zu dritt am Tisch und es ist Musik und es spielt eine neue Tanda und er springt auf. Diese Musik ist so schön. Who's next? Ja. Also, weißt du, wenn du so jemanden hast, dann vergisst du, dass du zahlst dafür. Und das ist schon, es kommt natürlich auf den Menschen drauf an, der da dahinter steckt.
Man muss das, glaube ich, wirklich nochmal betonen. Ich kenne ja sehr viele Tänzerinnen, die immer den gleichen Taxitänzer haben. Mhm. Und die buchen dann vielleicht nicht nur 2 Stunden, vielleicht 3-4 Stunden und haben wirklich einen schönen Abend. Auch das ist vollkommen akzeptiert. Es gibt zum Beispiel eine Dame aus England, die Carol, die ist über 80, ja. Die hat 3 Taxitänzer und sie geht immer jeden Abend mit einem anderen dann raus. Die essen, Taxitänzer bekommen auch das Essen bezahlt immer. Und die hat immer einen vergnüglichen Abend. Sie tanzt nur mit ihrem Taxi-Tänzer, nie mit jemand anderen, wird auch von niemandem mehr aufgefordert. Aber sie genießt das und sagt sie, ich habe meine 3 Taxi-Tänzer, jeden Tag einen anderen dazu. Und das ist vollkommen dort akzeptiert. Sie wird gern gesehen.
Ja.
Und die Taxi-Tänzer, ich kenne ja einige auch persönlich, das sind nette Leute. Es gibt einige Taxi-Tänzer, wo ich sagen würde, da war ich ein bisschen vor dem, er kann nicht gut tanzen. Da sieht man, aber es ist die Ausnahme. Die meisten sind wirklich, wenn man sagen würde, die schweben über den Boden. Und natürlich bei einigen sieht man schon, dass es Geschäft ist, ja, dass die ihre Dienstleistung abspulen. Aber das ist nicht unbedingt die Mehrheit. Bei vielen siehst du tatsächlich, dass die sich sehr stark engagieren und dass sie dir eine gute Zeit bereiten wollen. Ich schaue mir die Gesichter der Frauen immer an. Das ist ja immer das beste Kennzeichen dafür, ob sie es genießen. Und ich muss wirklich sagen, von den Taxitänzern und den Damen würde ich sagen, weit über 80% genießen das. Also insofern für viele Frauen, und dass man empfehlen kann, wenn du weißt, bei der Milonga kommst du nicht gut zum Tanzen, es spricht nichts dagegen, einen Taxitänzer zu nehmen. Hier in Wien sprechen wir ja öfters darüber, aber hier haben wir keine. Und dort gibt's die. Und das ist ein Zweig der Tourismusindustrie für den Tango. Das kann man bewusst in Anspruch nehmen und hat einfach einen schönen Abend mit einem tollen Tänzer.
Genau. Und vielleicht ergänzend noch diese Veranstaltungen, diese VIP-Veranstaltungen, die ich vorhin angesprochen habe. Dort sind wirklich nur Profitänzer. Das heißt, die leben vom Tanzen. Die tanzen in Shows, die tanzen, machen teilweise Unterricht. Und es gibt schon noch diese Taxitänzer, die selbsternannten, die dann irgendwo auf der Milonga herumrennen. Die kennst du aber auch sofort. Ja? Und die tanzen natürlich teilweise wesentlich schlechter. Also da habe ich auch einen Taxitänzer, der wollte mich dann am Abend, wo ich im La Viruta wirklich lang gesessen bin, nochmal auffordern. Und ich habe gesagt, nein, ja, weil das bringt's nicht. Die Tanda war jetzt kein Vergnügen. Ja.
Ja, es ist auch richtig. Es gibt seit letztem Jahr zum ersten Mal gibt's diese VIP-Veranstaltung, so nennt sich das, so VIP wie für Very Important Person. Das gibt's jetzt auch einmal gemischt für Männer und Frauen. Genau. Das gab's bis vor 2 Jahren jetzt nicht. Seit letztem Jahr gibt's diese Veranstaltung, wo du quasi als Mann auch hingehen kannst. Meldest dich vorher an natürlich. Dann werden entsprechend die Partner bereitgestellt. Und damit kannst du dort deine auch potenzielle Tango-Tänzerin kennenlernen und sie dann später auch buchen.
Aber es gibt auch Milongas, wo man wahrscheinlich gar keine Chance hat zu tanzen mit oder ohne Taxitänzer, weil das Level so hoch ist, weil dort halt wirklich die Profis tanzen, habe ich gehört oder gelesen, wo da eben Veranstalter sitzen aus der ganzen Welt, die sich das anschauen und dann vielleicht buchen für Festivals und Workshops in Europa, in Amerika, in Asien und so weiter. Warst du auch bei solchen Milongas hoch?
Ich kenne solche Milongas nicht, nein.
Das ist eine Ausnahme. Es gibt eine, La Cacciola, das ist so eine berühmt-berüchtigte, wo dann wirklich strikte Codices gelten. Das heißt, Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen Seite, wie im Hühnerstall, also alle hintereinander. Ich war mal bei einer solchen dabei und da traust du dich ja gar kein Cabaseo zu machen, weil du einfach nicht sicher bist, versteht die Frau überhaupt, welche du meinst, weil da 3, 4 an einem Fleck sind, 3 hintereinander und nebeneinander und du musst dann hingehen über diese Tanzfläche. Aber das ist so eine Milonga, die ist berühmt berüchtigt und da gilt das, was du gesagt hast. Du musst wirklich 4, 5 Mal hingehen und nach dem 4., 5. Mal hast du vielleicht deine erste Tanda.
Ist das nicht EDI im LB so?
Das ist die in Elbeso, ja, jetzt. Genau. Ja, das ist die in Elbeso. Das ist die Cacciarulo, nennt die sich, also vom Veranstalter, der ganz groß aushängt, seine Regeln. Wenn da zum Beispiel 2 Frauen gemeinsam tanzen würden, wird er sofort unterbunden. Das nicht bei ihm, das kommt nicht in Frage und so. Das passiert wirklich. Und da musst du dich hoffen, dass du jemanden vielleicht kennst, eine Dame, die dich von einer anderen Milonga kennt und dir auf dein Cabaseo reagiert. Und da ist es ganz wichtig, die Leute müssen dich sehen, wie du tanzt. Wenn die dich nicht sehen, hast du keine Chance zu tanzen. Das ist immer das Problem und das hast du ja beschrieben, auch die Erfahrung von Christine dabei. Du weißt genau, gehen wir zu einer Milonga, wo wir potenziell Bekannte treffen, mit denen wir schon getanzt haben, da funktioniert's. Wenn du aber irgendwo hingehst, und das ist beispielsweise, wenn du von den bekannten Milongas rausgehst in die Vorstädte, da denkt man nur, gut, das ist vielleicht interessant, spannend. In den Vorstädten hast du kaum eine Chance zu tanzen, weil es würde jetzt für mich jetzt als Mann, würde keine Porteña, also in den Cabaseo erwidern, weil die nicht wissen, wie tanzt du, vielleicht blamieren die sich, das ist ein Tourist, vielleicht kann er gar nicht tanzen und so, und da muss ich mit ihm plagen, und da muss ich vielleicht den Tanz abbrechen. Und um all das nicht in die Realität kommen zu lassen, tanzen sie mit dir gar nicht. Und das ist für die Frauen dort genauso. Ein Mann aus einer Vorstadt-Milonga würde in der Regel die Frau nicht auffordern. A, sind sie natürlich auch selbst in Gruppen und so weiter, aber es ist einfach zu viel Potenzial des Risikos dabei. Das ist in den städtischen Milongas, wo viele Touristen sind, wo Touristenanteil vielleicht von 30-40%, was häufig der Fall ist, nicht so ausgeprägt, aber es ist ganz wichtig, man muss dich sehen, um dich aufzufordern. Und du hast ja vorhin das schöne Beispiel gesagt, wenn man weiß, der Milongero hat mit dir getanzt, das öffnet Tore. Bei mir genauso, wenn ich mit der guten Tangera tanze und so und das beobachtet, dass die sich freute, dass sie es dann genossen hat, ja, dann kann ich ja mit jeder Frau, da kann ich mich vor den Blicken gar nicht mehr dann schützen eigentlich, die mich dann erheischen. Also es ist tatsächlich, es ist kompetitiv, durchaus. Und du musst dir wirklich in den Milongas deinen Platz erarbeiten. Und das braucht, und das ist das Schwierige, wenn Leute 2-3 Wochen da sind, wie so viele, dann ist es schwer, diesen Stammplatz zu bekommen in einem Milonga. Da musst du wirklich schauen. Natürlich, dass viele Milongeros gehen 3-4 Mal die Woche tanzen. Das heißt, du triffst immer die Leute. Aber du musst wissen, zu welchen Milongas sie gehen. Also deine Frage von Anfang an, wie findet man seine Milongas? Du weißt, das Publikum wandert ja. Und wenn du eine Vorliebe für eine Milonga entwickelt hast, du sprichst ja mit den Leuten. Wo gehst du sonst noch hin? Was kannst du empfehlen? Du sagst, ja, zum Beispiel Freitag, du hast am Samstag erwähnt, früher war die Milonga de Buenos Aires, die im Abasto, die ist im Salon Canning. Das ist ein absolutes Muss am Samstag. Und da triffst du sehr viele Leute, die du von anderen Milongas her auch kennst. Und man weiß genauso, wenn du in einem Milonga bist, zum Beispiel dort, das geht zu Ende um 2 Uhr nachts, dann weißt du, die jüngeren Tänzer, sage ich mal, also jünger, sprich alle unter 70 und über 40, andere gibt es ja dort gar nicht, die gehen noch in die La Viruta. Und da triffst du die genauso dort nochmal. Also man wandert gemeinsam mit den anderen, aber so sieht man auch unterschiedliche jetzt an unterschiedlichen Orten die gleichen Leute. Und das ermöglicht das, dass du auch in der kürzeren Zeit einfach mit den Leuten zurechtkommst, dass du sie kennst, dass sie dich kennen, dass man sich gegenseitig sehr schnell grüßt und so weiter, so als alte Bekannte. Du wirst sehr schnell quasi akzeptiert und das ist schon wichtig. Aber noch ein Punkt zu der Auswahl der Milongas, was für mich eine wichtige Rolle immer spielt. Und das ist, glaube ich, für die meisten Europäer. Ich meine, tanzen kann ich hier auch. Wenn ich nach Berlin gehe, kann ich auch jeden Tag tanzen da. Das ist nicht viel anders als in Buenos Aires. Aber in Buenos Aires habe ich die Chance, jeden Abend ein Orchester zu hören. Ja. Das habe ich hier nicht. Und da zahle ich einen Eintritt von 3, 4, 5 Euro, maximal 5 Euro, so was jetzt derzeit ist, und habe ein tolles Orchester dabei, das da eine Stunde aufspielt. Ich habe fast immer irgendein Tanzpaar dabei, das eine Show macht, 1 bis 2 Tanzpaare, und das hast du dabei. Das heißt, ich suche mir viele Milongas danach auch aus. Ich habe meine Stammmilongas, aber welches Orchester spielt jetzt dort? Ich habe meine Lieblingsorchester, aber es gibt ein paar neue, die ich vielleicht nicht kenne, und dann gehe ich bewusst in andere Milongas nur wegen des Orchesters. Um auch das noch zu hören.
Welche berühmten Orchester hast du bis jetzt gehört dort?
Du kannst alles, was Rang und Namen hat. Also ob du anfängst mit D'Arienzo Orchester, ob du anfängst La Romantica Milonguera, Sans Souci. Es gibt alles. Also alle, die auf Europa-Tour gehen, die gehen meistens ab April auf Europa-Tour. Und das jetzt in der Zeit sind sie meistens dort. Also jetzt gerade Februar, März, April, das ist so meine Zeit, in der ich dort bin, sind noch fast alle Orchester da. Und ich habe natürlich, ich weiß ganz genau, dass es La Misteriosa de Buenos Aires ist eins meiner Lieblingsorchester. Und da schaue ich sofort, wo sind die? Und ich kenne ja auch viele Musiker dort persönlich, wenn ich Tanghetto habe oder Otros Aires, Miguel de Genova und so, die ich kenne ja teilweise die Leute selbst, da schaue ich, wo treten sie auf oder ich schreibe die an vorher per WhatsApp oder Instagram und so, sage, wo spielt ihr in der nächsten Zeit? Dann bekomme ich die Termine und das plane ich schon selbst ein.
Mein Neidlevel steigt jetzt, Josef, sage ich gleich.
Wobei, kann das sein, dass diese Live-Orchester erst später starten? Weil ich hatte im November noch Schwierigkeiten, Live-Orchester zu finden. Es gab sie schon, aber weniger hatte ich den Eindruck.
Interessant, weil eigentlich, ich kann kurz mal eine Anekdote erzählen, als ich das erste Mal da war und da war auch Live-Orchester angekündigt, ja. Und da bin ich in der La Viruta, war das. Und dann dachte ich auch, naja, ich war jetzt ab 10 Uhr dort, oder halb 11 als angefangen, war ich dann dort. Da kommt jetzt erst 11:30, 12:00. Ja, wo spielen die überhaupt? Wo ist der Platz? Wo ist die Bühne? Nichts da. 1, nichts da, zwei, jetzt gehe ich nach Hause, ist wohl ausgefallen, etwas passiert, dass das Orchester nicht gekommen ist. Auf einmal sehe ich um 2:30,
wirklich?
Da fangen die an, die Mikrofone dann aufzustellen, da werden die Stühle hingestellt und die haben wirklich um 2:30 angefangen zu spielen. Das war aber eine Ausnahme mittlerweile. Es gibt ja zum Beispiel, du weißt, im Parakultural, wenn man dort zum Tanzen geht, das ist ja eine der berühmtesten Milongas in Buenos Aires, da gibt es immer Musik, also immer Dienstag und Freitag. Und die spielen früher, aber früher heißt dort 12:30. Also nach 12 Uhr fangen sie an, 12:30. Du weißt aber genauso, am Samstag in La Viruta, am Freitag, da gibt es auch Live-Konzerte. Und die sind früher, die sind um 11 Uhr schon, weil die dann ab 12 Uhr freien Eintritt bieten. Und da ist Orchester fast schon zu Ende auch. Ne? Das heißt, man will, während das Orchester spielt, kommt so nicht zum freien Eintritt rein. Wobei die Eintrittspreise, das ist der große Unterschied, die kosten ja nichts im Vergleich, was wir hier haben. Du kommst mit 3, 4, 5 Euro kommst du aus, um da reinzukommen. Die Getränkepreise natürlich auch spottbillig für uns. Und da hast du wirklich die besten Orchester. Die spielen jetzt nicht 2 Sets, die spielen 1 Set, eine Dreiviertelstunde bis 1 Stunde und dann sind sie wieder weg. Dann essen sie noch alle, kannst du noch mit denen dann kommunizieren und das war's dann. Aber du hast wirklich die Möglichkeit und die meisten spielen jetzt nicht, also mehr nach 2 Uhr nachts, aber es kann passieren, dass sie bis dahin spielen, also um 1 kann durchaus anfangen und du hast auch nachmittags Milongas, zum Beispiel im El Beso gibt es auch eine Milonga, El Champagne und so weiter, die haben teilweise Nachmittagsorchester. Also da spielen die halt um 5 Uhr nachmittags und das ist auch sehr schön. Ist ein anderes Publikum. Nachmittagsmilongas kommen in der Regel, das sind andere Leute als Nachtmilongas. Aber du kannst wirklich, und ich schaffe das immer, ich glaube, ich sehe, wenn ich einen Monat da bin, mindestens 20 Mal Live-Orchester. Also von 30 Tagen. Mindestens.
Wir haben den Namen Christine vorher so oft erwähnt,
ja.
Als Helferlein. Ich sage gleich unbezahlte Werbung. Es gibt auch ein Buch von Regina Brachner und Walter Unterberger, das heißt Buenos Aires für Tango-Reisende, mit wichtigsten Tipps knapp zusammengefasst, aber ist alles drinnen. Ich habe es auch vor kurzem beschafft, was man wahrscheinlich braucht. Also ich vermute, dass das alles passt, was drin steht. Das ist die eine Sache, die kann man also kaufen und lesen, um sich vorzubilden. Aber die zweite Sache ist, die du gemacht hast in erster Linie, da gibt es einen rettenden Engel offensichtlich für deutsch sprechende Menschen, eine Christine,
ja.
Die auf Facebook eine Gruppe auch hat, wo man über Buenos Aires sprechen kann und diskutieren kann und etwas erfährt. Genau. Und die hast du kennengelernt oder vorher schon kontaktiert?
Das war auch ein Tipp von Walter und Regina, die das Buch geschrieben haben, das nebenbei bemerkt für mich auch eine große Hilfe war. Natürlich habe ich mit dem begonnen, ja, mich einzulesen. Und es war auch ein treuer Begleiter in den ganzen 4 Wochen, wo ich unterwegs war. Und die haben mir auch den Tipp von der Christine Garbe gegeben. Die findet man auf Facebook. Wir können das ja dann auch verlinken, vielleicht in den Shownotes. Und die hat eine Tango-Gruppe, die heißt Tango and Life in Buenos Aires, Christines Tango Guide. Und die hat auch auf Facebook angeboten, sie ist wieder ab November dort. Wenn jemand neu ist, kann sie gern kontaktieren, was ich eben gemacht habe. Und das war für mich schon ein großes Glück, weil erstens einmal kennt die Gegebenheiten der Milongas dort, gab Restauranttipps, wir haben uns auch gut verstanden und haben dann ganz viel gemacht. Ja. Und die schreibt auch wirklich viel auf Facebook, also schreibt auch dort über Restaurants, schreibt dort über Milongas und ihre Erfahrungen und ich finde das einfach extrem hilfreich. Ja. Und man kann sich dann natürlich auch austauschen in dieser Facebook-Gruppe. Und was mir vorab auch sehr geholfen hat, spezieller Dank an Astrid, weil ich habe mich eben mit einer Wiener Tangera auch getroffen, die mir extrem viel wertvolle Tipps und Informationen und auch Kontakte gegeben hat. Es fängt davon an, wie komme ich jetzt vom Flughafen zum Apartment. Ja? Ich hatte einen Taxifahrer, den hatte ich vorher gebucht. Das war für mich extrem erleichternd, weil diese Nervosität, haut dich da jetzt irgendwie ein Taxifahrer ums Ohr. Du bist allein in einem fremden Land, allein mit einem Mann im Auto, das fühlt sich schon einmal nicht so super an. Und das war leichter dadurch. Ja, und auch Kontakt zu haben, zu wem kann ich wechseln gehen, das war in den ersten Tagen wirklich extrem hilfreich. Ja. Und es gibt auch, und ich glaube, der Tipp kam von dir, Joe, diese TangoVida.org Homepage. Es ist eine Homepage, wo du wirklich alles findest. Also was mich am meisten beeindruckt hat, war, du gibst ein Shopping, Schuhe und es kommt eine Karte, wo alle Schuhgeschäfte drauf sind. Und dort habe ich auch meinen Masseur zum Beispiel her. Da steht auch drauf, was die können, was die kosten, die Erfahrungsberichte. Und da gibt's auch eine WhatsApp-Gruppe, wo du dann auch die gängigen Milongas empfohlen bekommst, auch so mit Tipps, welches Publikum ist dort, Dress up oder casual, so Themen, genau.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn man nach Buenos Aires kommt, so zum ersten Mal und sich noch nicht so orientieren kann, dann gibt es zwei deutschsprachige Gruppen. Christine Gabe, ich kenne sie seit über 10 Jahren schon. Die ist jedes Jahr, ein halbes Jahr in Buenos Aires. Als sie angefangen hat, das zu schreiben, am Anfang habe ich ein bisschen noch mit ihr das so debattiert. Wir haben Milonga Guide, sie hat ihn erstellt. Ich habe auch ein paar kommentiert aus meiner Sicht, welche Milongas, ob die Beschreibungen so stimmen. Sie hat das alles online, also viel, viel weitergehend, als jedes Buch das beschreiben kann und alles ajour gehalten dann. Und da kann man sagen, sie bietet auch an für jeden Tag, welche Meloga gibt es, die so angesagt sind, wie alt ist das Publikum, welcher Level ist da. Und das ist eine Sache. Dann gibt es, also es ist ihre Gruppe, du hast den Namen ja genannt, dann gibt es eine zweite Gruppe, auch deutschsprachige Gruppe vor allem, das ist von der Claudia Prandl, auch hervorragend gemacht, Tango Tourists in Buenos Aires, also eine Facebook-Gruppe genauso. Und dort wird auch viel geschrieben, kommentiert und dann mache ich genauso bei beiden Gruppen, mache ich selbst mit, wenn ich vor Ort bin, wenn ich eine neue Milonga bin, dann beschreibe ich diese Milonga, wie ist die, welche Erfahrungen hat man gemacht, für wen ist sie empfehlenswert, für wen vielleicht dann nicht. Das ist ganz wichtiger Informationsaustausch und da gibt es diese dritte Gruppe, das ist eben diese Tango Vida Lounge, das ist die internationale, die empfehle ich ganz besonders, weil die wird von ein paar tausend Leuten gelesen, da sind zu 90% vermutlich dann Ausländer, die mehrere Wochen, Monate, Jahre in Buenos Aires leben. Und da gibt es einen Guide, der geht auch über jedes Buch hinaus. Da ist jedes Detail beschrieben, was du dir vorstellen kannst. Alle Fragen, die ich haben kann, wie komme ich vom Flughafen in die Stadt zum Beispiel, schon alleine die Frage, wie finde ich meine Wohnung, wie funktioniert das System. Das ist ganz hervorragend. Es wird immer aktuell gehalten. Und die haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Und in der WhatsApp-Gruppe wird jeden Tag werden Milonga-Empfehlungen gegeben. Und das Tolle ist, in all diesen drei Gruppen, du kannst alles fragen, was du wissen willst. Keine Frage ist dumm. Leute wissen, manche sind zum ersten Mal da, dass man wirklich sagen, wie macht man das, was kann ich dort erwarten. Aber das Gute ist bei der internationalen Gruppe vor allem, dass man sich verabreden kann. Dass jemand sagt, ich gehe heute dahin, ich reserviere einen Tisch für 5 Leute oder für 6 Leute, wer will mit? Und dann schreibt man die WhatsApp-Gruppe bitte auf den Namen von mir, dass du sagst Barbara oder der Joe und so weiter. Und dann weißt du, du gehst in eine Milonga. Und du hast da sofort deinen Platz und du hast ein paar Leute am Tisch, die dir wohlgesonnen sind, mit denen man auf jeden Fall schon mal tanzen kann, um einen Einstieg zu bekommen. Das ist wichtig, also diese Netzwerke dort zu bilden. Wenn du zu mehreren bist, nutzt man das genauso. Aber es ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Alle Leute, die da sind, das heißt, niemand muss sich selbst im Eck sitzen im Zimmer und grübeln, wie könnte das sein, macht das für mich Sinn, stell die Frage in Facebook, du bekommst Antworten, du bekommst immer positive, konstruktive Antworten und das ist eine immense Informationsquelle, also das Beste, was man machen kann, denn man muss ein paar Besonderheiten auch wissen, weil wir haben über die Milongas gesprochen, es gibt aber Unterschiede zu Milongas in Europa. Also vom Tänzer.
Da wollte ich hinkommen, nämlich als allein schon von der Bürokratie her. Du hast das Wort reservieren erwähnt. Mhm. In Wien musst du bei keiner Milonga einen Tisch reservieren. Ich glaube, bei einer kannst du einen Tisch reservieren, musst aber nicht. Wir gehen einfach hin, wir zahlen Eintritt und dann stehen wir irgendwo herum. Wie läuft das jetzt tatsächlich bei den meisten Milongas in Buenos Aires ab?
Also ich habe immer reserviert. Und zwar, mich hat es auch ein bisschen verunsichert. Ich reserviere einen Tisch, ich bin ja nur alleine. Ja. Also ich habe immer geschrieben, ich möchte gern heute kommen, bitte einen Platz für mich reservieren. Und ich habe nur einmal, nämlich am Sonntag im LB, so gehört, aha, you are the first girl who books a table. Ansonsten war es wirklich auch notwendig. Und also eben auch den einzelnen Platz reservieren, beziehungsweise das, was du erwähnt hast, mit dem, ich buche einen Tisch für 6 Personen und ihr könnt euch dazu schreiben, das gab's auch, das habe ich auch 2-3 Mal in Anspruch genommen, ist extrem nett und die Tango Vida Lounge bietet da sogar eine Vorlage, die du posten kannst. Und es war schon so, ich habe es 2-3 Mal erlebt, dass die Milongas wirklich sehr voll waren. Das war einmal die Hirahira, die war an einem anderen Ort, im La Nacional und dann diese Milonga am Mittwoch im La Comedia, da war ich einmal spät dran mit Reservieren und da hat die Veranstalterin gesagt, ja, ich habe das eh schon letzte Woche gebucht für dich, weil ich wusste, dass du kommst, weil heute zum Mittag war ich schon ausgebucht. Ja? Und es stehen dann wirklich die Leute vor der Milonga und die kommen nicht rein.
Ja, das ist ganz wichtig. Also teilweise kommst du die Milongas nicht rein, wenn die voll sind, sind sie voll. Und du musst auch für eine einzelne Person buchen. Also wenn ich dann alleine vor Ort bin, buche ich einen Platz. Das heißt, du bekommst jetzt nicht Tisch für dich alleine. du wirst dann hinzugesetzt irgendwo. Dann wirst du fast immer zu einem Männertisch gesetzt. Das heißt, du musst dir dort angewöhnen, wirklich zu buchen. Und der Unterschied ist zu hier, dort hat jede Milonga einen Gastgeber. Und du gehst nicht alleine rein. Du gehst rein, hast eine Karte oder kaufst eine Karte am Eingang und dann wartest du, bis der Einweiser oder der Gastgeber, das sind teilweise mehrere Personen, kommt. Du sagst deinen, fragt, hast du reserviert? Sagst ja, dann welchen Namen? Und dann führt er dich zu deinem Tisch, wo er schon eingezeichnet ist, dein Platz, derjenige, der für dich vorgesehen ist. Das heißt, es wäre vollkommen unüblich, alleine hinzugehen, schauen, wo ist ein leerer Stuhl oder so ein leerer Tisch hinzusetzen. Da wirst du sofort vertrieben. Also es ist wirklich ein Gastgeber und die schauen auch, dass die Leute so anordnen, dass jeder möglichst gut zum Tanzen kommt. Natürlich werden wir Europäer überhaupt nicht bevorteilt, ganz im Gegenteil, eher benachteiligt. Das Stammpublikum wird bevorteilt mit den besten Plätzen, ist auch dann klar. Aber man muss sich dort angewöhnen. Es gibt so eine Website, nennt sie Oi Milonga, also heutige Milongas. Da werden jeden Tag angeboten vielleicht 30, 40 Milongas. Auch du kannst mit der Karte suchen.
Allein in Buenos Aires.
Allein in Buenos Aires. Ja gut, Buenos Aires ist größer als ganz Österreich. Ne? Von den Einwohnerzahlen muss man sich auch vorstellen. Und wenn du dann da die Beschreibung hast, hast du immer einen Kontakt. Das heißt, dort ist das Kommunikationsmittel eigentlich WhatsApp. In der Regel, ja, du hast die Telefonnummer, hast eine WhatsApp, trägst du ein und du reservierst für dich immer den Platz. Und du kriegst fast immer eine Bestätigung. Du fragst auch um die Bestätigung. Bitte darum, dass man es bestätigt. Und teilweise, ich habe das auch so gemacht, wenn ich dann alleine irgendwo war, dann habe ich teilweise, um einen guten Platz zu haben, bestellt für zwei Personen oder drei Personen.
Schau, was man da lernt.
Unter Bekannten gesucht, hat jemand von euch Lust mitzukommen, habe noch freie Plätze und so. Früher habe ich sogar Plätze für sechs oder acht Personen dann gesucht. Dann sind wir zu mir gekommen, hast du gewohnt reserviert, kommen wir dann hin. Und das ist dann elementar. Also das ist eine erste Umstellung, dass man das weiß. Besuche in der Regel, es gibt ein paar wenige, wo man das nicht macht, aber Besuche in der Regel 90% der Milongas nur mit Reservierung und dann bist du entspannt. Dann kannst, natürlich sagen sie, wir fangen um 11 Uhr an und dann sagen die Milonga wird halbe Stunde aufrecht, die Reservierung wird halbe Stunde aufrecht erhalten. Ja. Wenn du ein bisschen später kommst und sagst, ich habe reserviert, dann zuckt er vielleicht mit den Schultern und sagt, tut mir leid, wir haben den Platz jetzt schon nicht mehr frei, aber sie finden einen Platz für dich. Es ist immer ein gutes Zeichen, dort wirklich zu reservieren bei dem Gastgeber und das macht sich immer bezahlt und du gehst viel entspannter hin. Ich versuche auch immer pünktlich da zu sein, also innerhalb dieses Zeitrahmens. Und dann weiß ich, ich bekomme meinen Platz. Ich kenne andere, die da gesagt haben, das mache ich nie. Ja, aber dann stehst du an der Bar, wenn du Pech hast. Und dann ist es nicht so, dass du dich ohne weiteres auf einen leeren Stuhl setzen kannst, wie bei uns in der Zeit. Da kommt jemand zurück und das ist höchst unhöflich, sich an den Platz von jemand anderen zu setzen. Nicht wie hier. Hier guckst du, weil da sitzt niemand, dann setze ich mich ja hin, weil man einfach wandert.
Der Tanz. Ja, getauscht dann quasi, ja.
Das ist dort anders. Ne? Also das ist dann ein Einbrechen in die Sphäre von anderen Leuten, die sich die Mühe gemacht haben, zu reservieren, den Platz zu haben. Also das muss man immer wieder empfehlen. WhatsApp, deine Standardanfrage, bitte für heute Abend um 23 Uhr zwei Plätze auf den Namen so zu reservieren. Und das funktioniert immer sehr gut. Und dann weißt du, du hast deinen Platz dir gesichert.
Also ich kann mir das so vorstellen, dass in Buenos Aires bei den Milongas die Menschen mehrheitlich wirklich sitzen. Also wenn sie nicht tanzen. Wenn sie nicht tanzen,
sitzen. Sie sitzen alle am gleichen Platz, wo sie am Anfang hingesetzt werden, bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie wieder gehen. Also man sitzt dort am gleichen Platz. Man wandert nicht ohne weiteres.
Und es gibt kaum Menschen, die einfach stehen oder herumgehen und nur so.
Doch, zum Tanzen ja. Das ist ja der Tipp, den man allen geben muss. So, wenn du natürlich als Frau oder als Mann, wenn ich nur sitze, da ist mein Cabaceo-Aktionsradius ja begrenzt, beschränkt. Wenn du tanzen willst, Frauen machen das alle, ein paar Milongas, du weißt genau, wo du hinstehen musst. Ja, bei der Bar, beim Einstieg auf die Tanzfläche, da stellst du dich hin quasi wie eine Ware, die sich hinstellt, sagt, schaut her, hier bin ich.
Als Mann, als Frau
nicht, als Frau, oder? Doch, als Frau, da bin ich. Und als Mann weißt du, okay, die kann ich auffordern, sie will tanzen, weil sie ja sonst da nicht stehen würde an dem Platz. Und als Mann machst du das genauso. Du gehst dann durch die Gänge natürlich und wirfst den Damen deinen Blick zu und hoffst, dass dein Blick erwidert wird und dann hast du einen Cabaceo. Also wenn du tanzen willst, musst du schon aufstehen, weil sonst hast du um dich herum, also jetzt für uns, wir sind ja Cabaceo vielleicht nicht ganz so auf die Entfernungen gewohnt, so über die Tanzfläche Cabaseo zu machen, das fällt mir immer noch schwer. Ja, das gelingt mir nur mit ein paar Leuten, die ich vielleicht schon mal kenne und so weiter, wo man das sieht. Sonst musst du fast hingehen. Und rumzugehen ist nicht einfach, weil die Milongas alle voll sind. Also wenn wir hier jammern über volle Milongas, ja, wir haben keine Vorstellung, was eine volle Milonga ist. Es gibt Milongas dort, dort stehst du. Und du kannst dich nicht mal drehen, wenn sich das Paar vor dir nicht dreht, weil du den Platz nicht hast zum Drehen. Also das ist wirklich DIN A4-Seite, ja, ungefähr der Platz, der dir zur Verfügung steht. Also
du machst nur kleine Schritte am Platz.
Du schunkelst ein bisschen mit der Musik und hoffst, dass sich das Paar vor dir dann so vielleicht dreht nach links, das hofft auf das andere Paar, das sich dreht. Und da kannst du diese entstehenden Freiraum von 15 Zentimetern auch nutzen, um dich zu drehen. Ist jetzt extrem. Also, aber es gibt Milongas, wo das wirklich der Fall ist. Es sind viele Milongas, die beliebt sind. Das ist auch parakultural. Das ist Milonga de Lucy im Club Grisel beispielsweise am Montagabend. Die sind brechend voll. Und da ist es dazu, wenn du sagst, tanzen, ja, das wird schwierig. Ne? Es geht schunkeln, das macht man dort ein bisschen. Man kann natürlich schon tanzen. Man sieht, wenn jemand gut tanzen kann, dann kann man auf kleinem Platz auch schon sehr nett, angenehm dann tanzen. Das ist schon da so. Und da tun sich viele Europäer eher ein bisschen schwer, denn die Europäer haben ja nicht nur guten Ruf in Buenos Aires, weil wir alle so gelten als die Schritttänzer, die irgendwelche Figurentänzer sind, etwas dann machen wollen. Die klassischen Porteños, wie deine Erfahrung vielleicht auch da sein mag, die machen viel weniger Figuren, viel weniger Schritte. Bei uns wollen wir zeigen, was wir können und wollen glänzen so ein bisschen. Dort überhaupt nicht. Ja, dort heißt es, deswegen sind die vielen Porteñas, die haben Angst vor den Männern, von den Europäischen, weil die sagen, der schleppt mich über die Tanzfläche, der will mir zeigen, was ich kann. Und die sind technisch gar nicht so gut. Also die durchschnittlichen Tänzerinnen in Buenos Aires verglichen mit Europa, ja, die sind hier eher, also auf dem Level, die nach Buenos Aires kommen, sage ich mal, Anfänger gehen ja in der Regel ja nicht hin. Die sind ja schon eher im fortgeschrittenen Stadium. Die sind in den Milongas durchschnittlich besser als die durchschnittlichen Porteñas dort. Und die Porteñas haben eben Angst vor den Europäern häufig, weil die einfach sagen, der schleppt mich zu sehr über die Tanzfläche, er zwingt mich zu irgendwelchen Figuren und das mögen sie ja nicht. Und die Porteños machen das ja gar nicht. Es gibt natürlich professionelle, gute Tänzer, gar keine Frage. Aber dort ist das Tanzen also nicht so wie ein Showcase, dass man sich irgendwo dann präsentieren
will. Heißt das, was wir da lernen in Kursen, wenn, also auch bei den Menschen, die hier in Wien unterrichten und immer da sind und auch bei den Superstars, die mal nach Wien kommen, dass sie da Dinge lernen, die dann tatsächlich in Buenos Aires gar nicht angewendet werden würden. Hast du das so erlebt, Barbara?
Also ich glaube, man muss hinterfragen, was heißt jetzt besser? Und ich glaube, es ist einfach anders. Ich habe es auch so erlebt, dass sie weniger ausladende Figuren tanzen, wohingegen ich hätte erwartet, dass ich viel mehr Milonguero tanzen werde. War gar nicht der Fall. Es gab ein paar ältere Herren, die Milonguero getanzt haben, aber ansonsten, wenn ich habe es in unserem Alter, 40, 50, 60er Jahre, dann gibt es da ganz viele, die Tango Salon tanzen. Natürlich tanzen sie, können einfach keine 2 Meter Figuren machen, weil der Platz nicht da ist, aber sie tun das. Und was ich einfach als wirklich extrem schön empfunden habe dort ist, die spüren dich. Ja, weil natürlich, sie haben zwischendurch auch Zeit, weil sie eben sich nicht drehen können, weil gerade nichts weitergeht, aber die wollen dich auch spüren. Ja, und das war so wunderschön. Es geht nicht darum, irgendwie gut auszuschauen, und sie schauen trotzdem gut aus, muss man auch dazu sagen, in ihrer Technik, sondern es geht darum, diesen Dialog aufrecht zu erhalten, ja, und da Pause zu machen, in der Musik zu sein. Das war so traumhaft. Ja, und das erlebe ich schon, natürlich erlebt man es in Europa auch und es gibt auch in Wien genügend, die das machen, aber das fand ich dort extrem viel vorherrschend einfach. Ja.
Das ist auch so, also wenn man sagen würde, was beherrschen die zum Beispiel besser als wir im Durchschnitt, ja, das ist wirklich die Verbindung. Hm. Das ist dann auch wenn die nicht so gut tanzen, also und ein bisschen, das ist ein bisschen negativ ausgedrückt, ist gar nicht so gemeint, man kann da auch nicht anders tanzen, weil du kannst nicht 2 Schritte oder 3 Schritte nach vorne gehen, weil du einen Platz hast für 1 Schritt maximal, ja. Das limitiert die Möglichkeiten, die man hat. Aber die Verbindung, die ist grundsätzlich eigentlich überdurchschnittlich, ja, verglichen jetzt mit Europa. Dass man wirklich das hat, man spürt den anderen, man hat die gemeinsame Energie, man bewegt sich gemeinsam zur Musik, man reagiert viel mehr aufeinander. Einfach weil du aus den Platzgründen. Du machst aus der Not eine Tugend und die Tugend ist da einfach diese nahe Verbindung zu haben und gemeinsam die Musik zu interpretieren. Mhm. Das ist ausgeprägter dort als hier.
Und ich habe auch Profipaare gesehen, weil ich war einmal im Club Grisel, da hatte mein Lehrerpaar einen Auftritt und da war das heurige Mundial-Siegerpaar von Escenario dort, weil die sind befreundet, die saßen mit uns am Tisch und ich habe die dann beobachtet, wie sie tanzen. Die tanzen natürlich sensationell, ja, aber bei weitem nicht so ausladend, wie die auf der Bühne tanzen. Die passen sich an diesen Social Tango einfach an, ja. Und ich hatte dann noch einen weiteren Tanzlehrer, eben der Mauro, dieser Taxitänzer, mit dem habe ich auch über Umarmung diskutiert. Und er hat dann mir auch gezeigt, schau, das ist die Umarmung, wenn ich Social Tango tanze und das ist sie, wenn ich auf der Showbühne bin. Das ist ganz anders. Ja. Und ich glaube, das vergessen wir auch, dass es beim Social Tango eben hauptsächlich um die Verbindung geht.
Ja. Darf ich denn noch einen Punkt zurückkommen, den die Barbara erwähnt hat? Und du hast ja ein bisschen gesagt, wie ist es mit den Tango-Stunden dort zu nehmen, privater zu nehmen beispielsweise? Du hast mich einen Punkt genannt, dass du Zeit gebraucht hast, um hinzufahren zum Lehrerpaar.
Ja.
Ich mache da seit über 10 Jahren, mache ich es ganz anders. Ja? Ich habe immer ein Apartment, wo genug Platz ist zum Tanzen und ich lasse alle Tanzlehrerinnen oder Tanzlehrer immer zu mir kommen. Das erspart mir schon 2 Stunden in der Regel, ja, hin und zurück. Ich habe den Platz bei mir, die kommen zu dir genauso. Du brauchst ja nicht viel Platz. Wir haben gerade gesagt, bei den Melongas tanzt du ja auch nicht auf 6x6 Meter. Da tanzt du vielleicht auch auf einmal 1 Meter. Aber so viel Platz im Apartment hast du schon, dass du vielleicht 3x4 Meter frei räumen kannst. Und die kommen alle. Da sparst unglaublich viel Zeit und alle Tanzlehrer eigentlich kommen zu dir, ja, das muss man wirklich sagen und du kannst mit denen sagen, okay, es gibt genug Auswahl, ja. Und ich nutze das zum Beispiel immer, dass ich eigentlich für mich so einen Crashkurs mache, wenn ich da bin und dann habe ich meine schon Tanzlehrer, die ich kenne, ich bin ja schon seit fast 12 Jahren oder 13 Jahren fahre ich ja jedes Jahr hin und mit denen verabrede ich mich immer und da habe ich schon 2-3 Mal die Woche habe ich eine Privada, habe meinen Zettel genau, den ich aufschreibe, was will ich in dieser Zeit perfektionieren, was will ich machen und nur das mache ich ja auch. Also ich gehe nicht mehr auf Verdacht hin und sage, komm, sag mir, was ich sonst noch machen könnte, weil ich weiß ja selbst, worin ich mich verbessern kann. Und das erspart mir unglaublich viel Fahrerei und ich habe dann die Lehrer, die ich kenne, die ich haben will, die sich auch mich auch einstellen, mit dem man es machen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr stark für Buenos Aires spricht. Du kannst das machen, wesentlich kostengünstiger als hier. Da gibt's ein paar Vorschläge. Ich glaube, das habe ich auch mal gehört, dass da jemand sagt, ja, unter 65 Euro bekommst du keinen Tanzlehrer. Ist Unfug natürlich. Der normale Porteño verdient zwischen 500 und 1000 Dollar im Monat. Wie soll er denn einem Tango-Lehrer so viel Geld bezahlen beispielsweise? Ja, das würde sein, als ob wir 200 Euro bezahlen würden für eine Stunde. Das sind natürlich Touristenpreise. Viele nehmen das, wenn man das auch zahlt. Aber du findest genauso andere Lehrer, die genauso irgendwo 30, 35, 40 Euro hervorragende Lehrer sind und dir genauso beibringen können. Und wenn du sagst, komm, wir nehmen jetzt ein bisschen mehr Stunden, ich plane über den Zeitraum, bei dir 10, 12 Stunden zu nehmen, dann ist es auch etwas, was für die meisten gut leistbar ist. Das heißt, du kannst deine Privatas haben, vielleicht zu einem Drittel der Kosten, wie du sie ja auch hast.
Das war am Anfang für mich schon eine Herausforderung, den guten Lehrer zu finden für mich. Ja. Und ich denke, wenn man dorthin fährt, also wenn ich einen Tipp geben würde für jemanden, der noch nie dort war, natürlich die Leute fragen, ja, die ich kenne, um Empfehlungen. Und es bleibt subjektiv. Ja. Der Tanzlehrer, der für dich toll ist, muss es nicht für mich sein und umgekehrt. Das muss man schon bedenken. Und dann, glaube ich, hätte ich einfach schneller begonnen. Ich bin am Donnerstag angekommen, hatte am Samstag meine erste Privatstunde. Und dann, glaube ich, die Woche drauf noch einmal am Montag mit einem Paar, das ich mir davor ausgesucht hatte. Und es ist aber genauso die Möglichkeit, gleich am Freitag, am Samstag zu mehreren Kursen auch hinzugehen und einfach einmal zu schauen, wer unterrichtet denn dort und vielleicht wären die ja was für mich, ja. Oder 1-2 Stunden zu buchen, einfach um die Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist schon hilfreich, weil ich hatte ein Paar, mit dem ich sehr zufrieden war, die auch gut waren. Mir war damals wichtig, dass ich eine Frau dabei habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wenn ich mit ihm jetzt tanze, dass der irgendwie meine Fußtechnik mitkriegt. Also war mir das wichtig, das Paar zu haben. Und ich habe dann eben diesen Mauro Garabas Schall heißt er, ausprobiert. Das war eben dieser Taxitänzer und der hat mich sowas von überrascht mit dem, wie er gespürt hat. Ja. Also der hat 40 Euro in der Stunde genommen, also sehr günstig. Und wir tanzen miteinander. Und ein Thema war zum Beispiel Open Your Feet, ja, also diese V-Position, die man macht. Und ich mache einen Seitschritt und er stoppt in der Bewegung, schaut nicht runter und sagt, Open Your Feet. Und ich gebe meine Fußspitze um 3 Zentimeter weiter nach rechts und er sagt, yes. Ja. Also das hat doch mich gelehrt, es muss kein Paar sein. Es kann auch durchaus jetzt nur ein Mann sein, der dich auch in deiner Technik korrigieren kann. Ja,
ja, ich würde auch sagen, also ich habe mit Paaren das auch nie erlebt. Ich habe immer nur Einzelne genommen, mal Mann, Mann, Frau. Das ist unterschiedlich. Aber was wichtig ist als Tipp, du hast es ja angetönt ein bisschen. Wichtig ist, wenn man auch zu Milongas hingeht, geh vorher hin. Fast alle Milongas haben vorher einen Kurs. Wenn du alleine dorthin gehst, zum Kurs hingehst, du kannst es versuchen, als einzelne Frau, Mann hinzugehen, vielleicht gibt es auch noch andere Partnerin, da lernst du schon Leute für die Milonga kennen. Wenn du dort einfach die wechseln, auch vielleicht häufiger, dann hast du die Gesichter gesehen und dann tanzt du mit in der Milonga schon mit den Leuten, das ist ein Öffner. Dann schaust du dir aber die Tanzpaare dort an, ob sie dir behagen. Das ist ganz wichtig. Passt der zu mir? Ist der Tanzstil derjenige, den ich auch tanzen möchte? Und dann sprichst du sie an. Jeder, der dort Kurse hat, ist Tango-Lehrer und macht auch privat das. Also das ist das Einfachste, schau dir verschiedene an. Dann gibt es aber auch Tanzschulen, die berühmteste Escuela del Tango, also von der Gabriela Elias, die ist ja in der Cache Florida, mitten in der Stadt oder im Zentrum, Mikrozentrum. Und da gibt es von 11 Uhr vormittags bis Abend um 9 gibt es parallel 2 Klassen, wo jede Stunde ein anderer Inhalt ist, ein anderer Lehrer und du kannst am Tag, wenn du wolltest, könntest du 20 Kurse machen. Ich bin da häufiger hin, du kaufst eine Karte, du zahlst für eine Gruppenstunde. Wenn du dann eine 24er-Karte beispielsweise kaufst, kostet dich der Kurs vielleicht 3 oder 4 Euro, die Stunde bei hervorragenden Tanzlehrern, die dort sind, ja. Und dann kannst du dir einfach dann für einen halben Tag gehst du mal hin, machst dir vielleicht 2, 3 Stunden und dann siehst du die Themen, die dich interessieren, aus Mann vielleicht in Roske oder was auch immer, schaust in den Lehrer an und wenn er gut ist, kannst du ihn genauso ansprechen, können wir gemeinsam vielleicht eine Privata machen auch. Das heißt, es ist wichtig herumzuschauen. Ich würde dann wirklich mich auch davor hüten, nur, denn er muss ja zu dir passen. Ich kenne Mauro zufällig ja auch mit ihm, den du gerade erwähnt hast auch und dann weiß ich, wie reagiert er auf andere? Wie kommt er einem entgegen? Passt er vielleicht zu der Person? Und es ist auch ganz wichtig, auch natürlich die Körperlichkeit, so die Physis zu betrachten auch. Ne? Hat er die richtige Größe, die richtige Statur, mit die mir auch behagt und so weiter. Also hier würde ich sagen, anschauen, nicht vorschnell etwas entscheiden, den Tipp nutzen, geh vor den Milongas hin, schau dir mal die Tanzlehrer dort an, geh mal zu der Escuela Mundial von der Gabriela Elias, jeder kennt die dort, schau dir dann einfach, du kauf dir ein paar Stunden, schau dir verschiedene Lehrer an, denn in diesen Gruppenstunden, das sind ja Gruppenstunden, aber teilweise ist man zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 da. Das heißt, du hast nicht einen Kurs mit 40 Leuten, ja? Du hast in der Regel einen Kurs, wenn das vielleicht 10 Leute, man will ja eine Mindestgröße haben, um auch vielleicht wechseln zu können mit anderen Leuten. Und dort hast du wirklich jeden Tag von 11 Uhr Vormittag bis abends um 9 Uhr hast du dann jeden Tag 10 unterschiedliche Kurse, mal 2, weil die 2 Räume gleichzeitig bespielen. Und da kannst du schon, das habe ich am Anfang gemacht, unglaublich viel unterschiedliches Ansehen, Anhören. Und wenn du noch nicht vertiefen willst, gewisse Sachen, die du im Privat hast, dann vertieft zum Beispiel. Sag, ich will ja mal schauen, als mal einen Rundumblick bekommen auf alle Möglichkeiten des Tangos. Dann sind solche Tango-Schulen, das ist die Zentrale dort, wirklich hoch empfehlenswert. Einfach da hinzugehen und dann, wenn du dann hingehst, sag, okay, jetzt gehe ich mal Nachmittag mal hin und dass du sagst, ich suche mir 3 Stunden aus, mach dazwischen eine Pause, gehe zum Mittagessen und dann tanze ich wieder weiter.
Klingt so, als bräuchte ich keine Partnerin, um dorthin gehen.
Dort brauchst du auf jeden Fall keine. In der Escuela, also da brauchst du gar keinen einzigen Partner, weil da kommen alle hin und da wird immer gewechselt. Da ist es, man kann als Paar hingehen, kann man auch nur miteinander tanzen, das verstehen die anderen, aber es ist nicht die Regel. Dort kommen Leute, 80% kommen die individuell hin und dann tanzt man miteinander. Aber da kann es passieren, dass dann eben mehr Männer sind, häufiger sogar erstaunlicherweise als Frauen, dann tanzen halt Männer miteinander oder auch Frauen miteinander, je nachdem, wie es sich ausgibt. Da tanzt der Tanzlehrer auch mit dir, wenn er sich von der Zahl nicht ausgeht. Aber ich habe da viele Kurse, also ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr dort. Früher war ich sehr viel dort und dann habe ich ja wirklich Kurse erlebt, wo ich zu dreht zu viert waren. Und das ist dann ganz intensiv mit berühmten Leuten, Demian Garcia und so weiter. Mit denen haben wir dann dort getanzt, ja. Und da hast du die tollen Leute für einen Schnäppchenpreis, muss man wirklich dann sagen. Und da sind viele, die dann auch dir sagen, komm, ich brauche dringend, Tankolehrer sagen, ich brauche dringend Geld, willst du nicht hier Privater mit mir machen? Da sage ich, ja, was kostet die Privater? Natürlich, über die Schule kostet es ein bisschen mehr und so weiter. Und dann sagen sie, ja, zahl mir, was du zahlen kannst, ich brauche ein bisschen Geld. Also, dass solche Geschichten passieren einem auch. Aber ich würde sagen, die Vielfalt macht es aus und such dir den Tankolehrer, der zu dir in dieser Phase passt. Genau, ja. Ich wechsle die Tankolehrer ja auch dort. Ich habe ja nicht nur die gleiche Person.
Das ist ja sowieso aber auch hierzulande sinnvoll, dass man nicht immer und ewig beim selben Tango-Lehrer oder selben Tango-Schule bleibt.
Aber der Punkt ist ganz wichtig, was die Barbara auch vorhin mal gesagt hat, was ist jetzt der Unterschied so ein bisschen? Wenn ich hingehe, dann habe ich die volle so Dedication, sage ich mal, ich widme mich dem Tango voll. Das heißt, den ganzen Tag, was mache ich da? Ich höre die Musik, ich lerne vielleicht Spanisch und ich habe meinen Tango-Unterricht und ich gehe zu den Milongas. Das heißt, dein Tagesablauf ist nicht so wie hier, du hast tausend Dinge zu tun, immer unterschiedliche. Dort gehst du hin, um Tango zu tanzen, um Tango
so
zu leben. Und das ist das Schöne, du versinkst, du hast diese Immersion komplett im Tango.
Barbara, wie war denn eigentlich dein Tagesablauf jetzt? Hat sich der dann doch ein bisschen geändert im Vergleich zu dem, was du am Anfang gesagt hast? Ich glaube, du bist aufgestanden, frühstücken, Massage, Kurs gehen, ist das so geblieben?
Ja, die Massage gab es einmal in der Woche. Aufstehen, frühstücken, Tag planen, da habe ich mir schon Zeit genommen und ich brauche das auch in der Früh, dass ich ein bisschen munter werde. Dann zum Mittag meistens außer Haus, entweder zur Tango-Stunde, später kamen die Lehrer dann auch zu mir, weil ich das dann auch entdeckt habe, dass das funktioniert. Und dann am Nachmittag habe ich meistens irgendwo was gegessen. Ich war in Palermo, im Viertel Palermo mit meiner Wohnung, allerdings im Wohnviertel und nicht in Palermo Soho. Ich habe gelernt, Palermo ist riesengroß, du hast das im Vorfeld auch erwähnt, als wir gesprochen haben. Und ich muss sagen, für mich war das Viertel nicht ganz optimal. Es war sehr sicher, das war gut, das wollte ich. Allerdings war es halt weiter weg von Restaurants. Das heißt, ich habe dann gelernt, ich schaue, wo ich ein Restaurant finde am Nachmittag, wenn ich Hunger habe, und dort gehe ich essen. Entweder Avocado-Toast oder halt irgendein Sandwich, ja. Je nachdem, was es dann gab. Und dann noch ein bisschen was anschauen, was da in der Gegend ist. Dann heim, schlafen, Milonga.
Und am nächsten Tag das Ganze von vorne.
Und am nächsten Tag das Ganze von vorne. Und natürlich zwischendurch dann, also ich habe dann auch, es gab dann auch Abende, wo ich pausieren musste, weil ich eben Erholung gebraucht habe. Und dann war mal ein Theaterabend oder wir gingen mal nur essen gemeinsam, ja.
Wie bist du mit deinem Spanisch? Du hast ja vorher ein bisschen Spanisch gelernt, was
ja,
ich weiß.
Ja, wenig.
Wie ging es dann in der Realität?
Also, ich kam durch. Ich habe 3 Monate, bevor ich geflogen bin, habe ich sehr ambitioniert 1 Monat Spanisch gelernt, jeden Tag. Dann bin ich frustriert geworden und habe aufgehört und kam dorthin und... Also quasi sehr rudimentär, meine Spanischkenntnisse. Es geht, aber es ist extrem anstrengend und ich würde es nicht mehr machen. Also das nächste Mal kann ich Spanisch, wenn ich dorthin komme. Einerseits, weil es wirklich anstrengend war, so diese Dinge wie Supercard zu organisieren oder SIM-Karte zu organisieren. Die sprechen wirklich null Englisch. Ja, also und sind gleichzeitig super lieb, weil sie hat mir diese SIM-Karte in mein Handy gegeben. Und dann hat sie mir erklärt, ja, du gehst nach Hause und aktivierst das auf der Homepage und kaufst dort dieses Package. Die Homepage ist natürlich auch auf Spanisch. Ja. und es geht, es ist anstrengend und gleichzeitig finde ich, nachdem die Leute dort so lieb sind, versäumt man auch so viel. Man könnte so viel reden mit den Menschen. Ja, also wenn ich mit der Christine unterwegs war, die hat permanent mit jedem geredet, ob das der Uber-Fahrer war oder der Kellner. Und die sind auch wirklich extrem zuvorkommend, nett, interessiert, du kannst wirklich schön plaudern. Und das entgeht dir halt, wenn du es nicht kannst. Also ich konnte dann zum Schluss mich schon zwischen den Liedern unterhalten. Ich wusste, was heißt, ich bin hier auf Urlaub, um zu tanzen. Ja, und dann gehen die Augen eh schon auf, ja, und das Lächeln hast du. Und ich wusste, wie es was heißt, kann ich hier meine Supercard aufladen? Das waren alles so diese neuralgischen Sätze, ja. Aber es gab auch Fettnäpfchen, zum Beispiel ganz zu Beginn. Ich hatte die Supercard und stieg in den Bus und dachte mir, naja, ich gebe ihm jetzt die Karte und der bucht das schon ab. Na, so wie es halt in Wien ist, da steigt man einfach ein, ne? Für eine Richtung. Und die haben mich dann komisch angeschaut, haben irgendwas gesagt zu mir, habe sie nicht verstanden. Und mein Masseur sagt dann, den habe ich ja recht am Anfang schon gebucht gehabt, naja, und du sprichst jetzt überhaupt kein Spanisch? Sag ich, nein. Naja, aber du musst doch im Bus sagen, wo du hinfährst. Und ich, aha, das muss ich sagen. Dann wusste ich, warum die so komisch geschaut haben. Und dann war ich total überfordert von diesen Straßennamen. Die heißen ja meistens, setzen sich die zusammen aus zwei, also aus der Straße und aus der Querstraße. Ich habe mir gedacht, das merke ich mir nicht, bis ich einsteige. Dann habe ich einfach gesagt, okay, Tres Paradas, drei Haltestellen. Die haben da immer noch komisch geschaut, bis ich dann gegen Ende schon weniger reizüberflutet war und weniger überfordert und dann mir auch den Straßennamen gemerkt habe. Also das sind halt dann so die kleinen Steps, die man macht.
Josef, wie ist dir gegangen am Anfang in Buenos Aires? War da Unterschied im Vergleich zu, wie es dir jetzt geht?
Ja, natürlich. Also sagen wir mal so, als rein technisch waren schon riesige Unterschiede. Jetzt hast du deine Google Maps, ja, und du sagst, wo du hinfahren willst und bekommst ja genauso angezeigt, der Bus fährt in drei Minuten weg und du musst da aussteigen. Du musst immer den Straßennamen angeben, wo du aussteigst, weil danach wird der Fahrtpreis berechnet, nach der Entfernung eigentlich. Wenn du nichts sagst, weiß der Busfahrer nicht, was er dir abbuchen soll. Ne? Als Beispiel. Damals habe ich mir immer die Karte nehmen müssen und musste ich wirklich selbst schauen, wo ist die Haltestelle, mir auf den Zettel schreiben, wow, wo ich hinkomme. Das Problem dort ist das Einbahnstraßensystem und der Bus fährt anders hin als zurück. Das heißt, er fährt nicht auf der gleichen Straße zurück. Du musst die anderen Straßen finden, wo das immer hingeht. Also allein das Technische war kompliziert. SIM-Karte hast du angesprochen, mittlerweile relativ einfach. Ich würde jedem empfehlen, unter 4 Wochen nimm eine eSIM-Karte, die du hast, dann funktioniert sie sofort am Flughafen. Das geht gut. Das war damals auch nicht so einfach. Ja, da hast du deinen Pass vorzeigen müssen. Und dann hat jetzt schon die Passnummer nicht gepasst in die vorgefertigten Felder. Da musst du schon sagen, bitte machen Fake, lass eine Ziffer weg oder so, damit es passt. War alles. SUBE-Karte. Zu meiner Zeit, als ich das erste Mal da war, musstest du mit dem Reisepass kommen. Da konnte man auch nicht einfach so bei einem Kiosk die SUBE-Karte kaufen, um mit der U-Bahn also aufladen zu lassen, um fahren zu können auch. Uber gab es gar nicht um diese Zeit. Mhm. Also jetzt kann ich jedem sagen, Bus fahren, Metro fahren, also U-Bahn, das ist schön und gut. Uber ist konkurrenzlos günstig, konkurrenzlos gut. Würde ich immer empfehlen, fahr, wenn es geht, also nachts sowieso, wenn du von Milonga um 2 oder 3 Uhr rausgehst, fahr immer mit dem Uber. Der kommt vor den Eingang hin und der fährt dich nach Hause und ist alles ganz sicher und kostet nichts. Ja, also ich habe das kaum eine Uber-Fahrt in Buenos Aires, eine große Stadt eigentlich, erlebt, die mich mehr als 5 oder 6 Euro gekostet hat. Ja, das ist also kein Vergleich und das ist ganz sicher. Metro fährt sowieso nur bis abends um 10. Also das technische Zurechtkommen, auch jetzt Airbnb, ein Problem, du musst wissen, wo du wohnst. Mhm. Wenn du das am Anfang, jetzt weißt du mehr als vorher, welchen Platz du nehmen solltest, kann jedem nur empfehlen, geh nach Palermo, schau, dass du der Plaza von dem zentralen Platz Cortesar, von der Plaza Cortesar nicht weiter weg bis als 4 Blöcke, weil da ist alles um dich herum. Du kannst Restaurants, du kannst Café, du hast das Feeling einer, sage ich mal, einer spanischen Stadt. Mhm. Ja, für mich ist Buenos Aires so eine Mischung zwischen vielleicht Valencia und Bukarest, ja. Das war so ein bisschen das Verfallene dabei. Und das ist eine Möglichkeit, aber es ist alles sehr laut dort. Mhm. Und wenn du jetzt schläfst, ja, und du weißt, ich brauche die Ruhe in meinem Schlafzimmer. Das musst du vorher wissen. Damals, als ich das erste Mal da war, die ersten Male, gab es kein Airbnb. Da gab es zwar solche Webseiten, wo man was suchen konnte, aber da gab es keine Kommentare. Das heißt, du hast nicht gewusst, ist es ruhig, ist es nicht ruhig. Ich habe am Anfang ein paar Unterkünfte gehabt. Da sind die Busse draußen ganze Nacht durchgefahren. Und da hast du meistens eine Kreuzung und dann geben sie Gas. Und ich habe da eine Nacht toll geschlafen, weil ich so übernächtig war, weil ich die Nacht davor überhaupt nicht geschlafen habe. Und das ging teilweise nicht. Und jetzt musst du bei den Kommentaren, schaut man genau hin, was schreiben die Leute zu der Ruhe. Und du kannst immer den Gastgeber kontaktieren und sagen, ich brauche ruhiges Zimmer. Ist das Schlafzimmer zur Straße oder in den Innenhof rein zum Beispiel auch? Das sind also Möglichkeiten, die das Leben jetzt viel einfacher. Die Technik hat das leicht gemacht. Ja, und dann hast du dieses Oi Milonga, das gab es damals schon, dass man nachschauen konnte. Dass die Infrastruktur zum Leben ist dort ganz einfach. Was du brauchst, ist eine eSIM oder eine SIM-Karte, die bekommst du mittlerweile einfacher, aber nicht ganz so einfach, gerade wie du beschrieben hast. Und dann hast du deine Uber überall und du kannst deine Unterkunft überall holen und du findest die Milongas und du kannst überall ganz einfach mit WhatsApp reservieren. Also das ist einfach. Also nach Buenos Aires zu kommen, dort zurechtzukommen, auch vom Flughafen brauchst du auch mittlerweile kein Taxi, finde ich. Du gehst hin, hast ein Uber, Flughafen hast du sowieso ein Wi-Fi, da kannst du sogar drin deinen Uber holen, dann weißt du, wo der Treffpunkt ist, machst du aus und draußen hast du vermutlich keinen jetzt Internetzugang, aber da Uberfahren mit dem Kennzeichen hast du ja denotiert. Das funktioniert schon gut hinzukommen. Das heißt, das Leben dort muss man sich so vorstellen, es ist überhaupt nicht kompliziert. Das Tolle ist, man sagt, warum will man nach Buenos Aires? Um diese Jahreszeiten, ja, schau raus, ne? Wir haben seit 16 Uhr ist schon dunkel, wir haben 1 Grad gehabt heute, ein bisschen nesselnd und so. Ja, und dort hast du Sommer oder Spätsommer. Also ich versuche den Sommer zu vermeiden, weil es dann wirklich heiß werden kann. Du hast die Milongas, die haben Aircondition, da kriegt jeder mal eine Erkältung, weil es unglaublich heruntergeheizt ist, unglaublich laut auch ist. Ich gehe halt immer Mitte Februar so bis Anfang April, wenn es geht, in den Zeitraum hin. Es ist Spätsommer, da ist hier noch nicht schön und dort habe ich einen Sommer. Buenos Aires ist eine spannende Stadt für uns. Ist eine viel zu besichtigen, was man machen kann. Du kannst großartig essen dort. Nicht nur das Eis, sondern es gibt
man
auch
man muss wissen, Pizza. Wo. Das ist die Herausforderung.
Das findet man heraus, kann man ja fragen. Du kannst auch zum Beispiel, ich bin ja Vegetarier, einmal dort, wenn ich mit Freunden unterwegs dort bin, dann sage ich, einmal mache ich eine Sünde und esse auch wirklich ein Fleisch, ein Steak. Da gibt es ja tolle Restaurants, da geht man dann vielleicht zum Steak essen, aber es ist eine Ausnahme. Es gibt ganz fantastische vegetarische Restaurants zum Beispiel, wenn man weiß, wo man hinkommt. Es gibt ganz tolle, auch wenn man also Fisch essen würde oder Meeresfrüchte, ganz tolle auch Fischrestaurants dort, kann man auch genießen. Also insofern, es ist einfach eine schöne Verkürzung des Winters, wenn man ihn nicht ganz so mag, wie ich ihn ja nicht besonders gerne mag. Und die Stadt ist einfach schön. Das heißt, wenn es mit dem Tango nicht wird, hast du ein Lebensgefühl, eine Lebensqualität, die einfach wunderbar ist.
Stimmt.
Also, das ist ein Trost, zu wissen, sollte ich nicht Fuß fassen beim Tango tanzen, genieße ich das sonstige Leben. Wunderbare Kaffeehäuser.
Kulturell kann man auch viel
kulturell
machen.
Kulturell kann man unglaublich viel machen. Ich würde jedem empfehlen, mach nicht nur Tango, geh zu einer Peña. Das ist also so eine Veranstaltung, wo gesungen, wo getanzt, wo Folklore aufgeführt wird, meistens mit Essen verbunden. Da gibt es jeden Tag einige Peñas, kann man fragen, welche gut sind. Das sollte man machen. Und ich kenne auch einige Leute, die da Porteños sind, also lokal dort leben, mit denen man sich trifft. Und ich versuche mittlerweile nicht mehr jeden Tag Tango tanzen zu gehen, weil es geht auf die Substanz. Denn wenn du dann um 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr nach Hause kommst erst, dann die Nacht bei mir ist meistens kurz, also dann bin ich schon um 8 Uhr wieder wach und so. Und eine Zeit, also wenn du da 4 Wochen bist und jeden Tag nur 3 Stunden schläfst, dann wird es schwierig. Manche Leute, ich kann auch nicht nachmittags oder abends vorschlafen, das klappt so nicht. Also deswegen einen Tag zu sagen, wenn ich da um 12 ins Bett komme und bis 7 oder 8 Uhr früh schlafe, das sollte man mindestens einmal pro Woche machen. Ich glaube, das ist zur Gesunderhaltung schon wichtig, das durchzuführen.
Als hätte ich die Frage gestellt, gibt es Tipps für Erstreisende? Vielen Dank für diese ausführliche Beantwortung der Frage. Barbara, du bist ein bisschen nervös gewesen, ich weiß es, vor der Abreise nach Buenos Aires, sollst du sie abmachen, wie wird es werden und überlebst du das auch und passiert auch nichts Böses und so weiter.
Ja.
Also das ist durchaus verständlich. Jetzt bist du wieder zurückgekommen, ich nehme an, du hast den Post-Buenos Aires Blues.
Definitiv, absolut. Also es war ganz, ganz schlimm. Es war schon die Abreise ganz schlimm, ja. Koffer packen unter Tränen. Gott sei Dank habe ich das so organisiert, dass ich nach dem Kofferpacken noch eine Tanzstunde hatte, die mich dann wieder sehr motiviert hat und ich bin direkt von der Tanzstunde ins Taxi und der kulturelle Schock und der Wetterschock war wirklich ein Drama. Es ist immer noch schwierig und ich bin so dankbar, diese Erinnerungen jetzt wieder aufleben lassen zu dürfen. Am liebsten würde ich gleich wieder fahren, ja. Und natürlich fahre ich im nächsten Winter wieder, wenn alles so klappt, wie ich das gerne möchte.
Ja, aber ganz wichtig auch, ich habe in einem deiner Podcasts, glaube ich, mal gehört, hat jemand gesagt, du hast gefragt, wie gefährlich ist das in Buenos Aires?
Gute Frage.
Buenos Aires ist eine gefährliche Stadt, nicht vergleichbar mit Wien. Hat jemand mal geäußert, das ist genauso wie bei uns eigentlich. Nein, ich kenne so viele private Geschichten von Leuten, die überfallen worden sind. Ich bin selbst überfallen worden, mal einen Tag, zweimal. Also man muss so ein paar Verhaltensweisen wissen. Ja, also würde ich auch sagen, teures Smartphone, wenn es geht, nicht mitnehmen oder zu Hause im Apartment lassen, ja, wenn du draußen rumläufst. Ich habe genügend Leute schon getroffen und kenne einige wirklich, denen das Smartphone im Bus entrissen worden ist, die da saßen, gelesen haben, steigt jemand kurz ein, nimmt das Smartphone und steigt wieder aus und läuft davon auch. Ich habe das genauso am eigenen Leib in unserer Gruppe, dass Mopedfahrer jemand die Handtasche abreißen. So, das passiert dort alles. Wenn du vor dem Milonga stehst, so Kleinigkeiten, nicht, rufst einen Uber, ne? Meistens am besten, das in der Milonga selbst zu machen. Du weißt, du bist in 3 Minuten draußen, wenn er dann kommt. Aber zum Beispiel nie das Smartphone, auch wenn du dich orientierst in der Straße, zur Straße hinhalten. Dreh dich oben zum Hauseingang irgendwo, wo kein Moped fährt, dass das dir entreißen kann. Also nicht, dass man jetzt Angst haben muss, aber das sind so ein paar grundständige Verhaltensweisen. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn dir deine Handtasche mit deinen Dokumenten gestohlen wird. Es gibt nichts Ärgeres, als wenn dir dein Smartphone gestohlen wird. Du kannst dort nicht in einer normalen Milonga dein Smartphone auf den Tisch lassen und gehst tanzen, wenn alle vom Tisch weg sind. Wenn jemand sitzt, kannst du es dann vielleicht machen, aber ich nehme einfach das billigere Smartphone mit. Was brauche ich vor Ort? Ich brauche WhatsApp und ich brauche Google Maps. Mehr brauche ich ja nicht, wenn ich unterwegs bin. Und wenn das mir das Handy für 40, 50 Euro gestohlen wird, dann macht das ja nichts. Aber wenn du mit Leuten, mit Porteños sprichst in den Bereichen, ja, du gehst jetzt gerade im Winter, kommen Leute mit Jacken teilweise mit hinein, da gibt es keine Garderobe draußen unbedingt, wo man das abgibt, ja, die geben es über die Stühle, dann sagen die genauso, kommen Leute, nehmen ihre Jacken quasi über den Tisch und grapschen gleich alles weg, was da ist und verschwinden auch. Das sieht man auch von den Videokameras, die sie teilweise haben. Also man darf nicht naiv herangehen. Auch Buenos Aires ist eine gefährlichere Stadt als bei uns. Man muss ein paar grundsätzliche Verhaltensweisen wirklich befolgen, um einfach nicht ausgesetzt zu sein, dass man ein Opfer wird. Sprich, bisschen Vorsicht walten lassen überall.
Wobei genau diese Aussagen haben mich extrem verunsichert im Vorfeld. Ja, also es war dann für mich so die Frage, okay, aber ich bin eine Frau, ich habe eine Handtasche, was mache ich mit der Handtasche? Ich habe es dann erlebt, habe ich auch erfragt im Vorhinein, ist wie bei uns, gibst du unter den Sessel. Ja, habe ich auch gemacht. Ich bin auch im Bus gesessen mit meinem Handy, weil ich wollte schauen, wann kommt die Station, wo ich raus muss. Und habe das dann auch besprochen dort und habe ähnliche Berichte. Also erstens einmal fiel mir auf, im Bus gibt's viele Menschen mit Handy mittlerweile, die sitzen. Und ich glaube, der Unterschied ist, also erstens einmal, ich habe mich nie unsicher gefühlt, außer wir waren wirklich in Straßen, das ist irgendwo im Zentrum auch, da gibt's auch Melongas, da sind wir entlang gegangen und ich sage zu meiner Freundin, kann das sein, dass das da jetzt gerade eine unsicherere Gegend ist? Du siehst das, dass es unsicher ist. Die Straßen schauen einfach anders aus, ja, und du spürst das. Und was Handy betrifft, in Bus und so und auf Straße, ich glaube, der Unterschied ist, für mich, das Learning war, ich darf es nicht rausnehmen, sondern ich muss aufpassen, wo ich gerade stehe, wenn ich es rausnehme. Weil wenn ich beim Eingang stehe, ist es ein leichtes, mir das Ding aus der Hand zu reißen und wegzulaufen. Dann erwische ich den nie wieder. Genauso ist es einer Freundin passiert, die war eben in einem dieser klassischen Cafés, die sind ja meistens neben der Straße. Und sie hat auch ihr Handy am Tisch auf der Straßenseite liegen gehabt. Und er sagt, du hast da rein, weil der kann mit dem Moped vorbeifahren und nimmt das weg, ja. Und ich glaube, wenn man diese Regeln berücksichtigt, also ich habe mich nie unsicher gefühlt, ja.
Wir brauchen einen positiven Abschluss zu dieser Episode.
Ja.
Also man fühlt sich doch nicht, also es ist nicht so schlimm, nein, man angenommen hat, und es ist ein Pflichtbesuch für Menschen. Aber ist es wirklich ein Pflichtbesuch? Also ich denke mir immer, ich bin so hin und her gerissen. Es ist verflucht weit weg. Es kostet daher wahnsinnig viel Zeit im Leben natürlich auch. Es gibt aber in Europa immerhin Städte wie Istanbul, die auch so eine Tango-Stadt sind, eine Tango-Hauptstadt sind. In Berlin kann man unfassbar viel Tango tanzen und auch guten Unterricht nehmen. Also muss es wirklich Buenos Aires sein?
Also ich habe weder den Vergleich mit Istanbul noch mit Berlin, darum kann ich es nicht beurteilen.
Paris darf ich nicht vergessen, das ist die dritte, glaube ich, ganz große Tango-Stadt.
Also mit Paris kann ich es vergleichen, dann würde ich nach Buenos Aires fahren. Ja. Es ist wirklich so, wie der Joe gesagt hat, du kannst dort voll in diese Tango-Bubble eintauchen und musst nicht auftauchen. Ja. Und das ist einfach, wenn du das möchtest, wunderbar. Und du kannst aber trotzdem genauso in den Park gehen und stundenlang spazieren gehen. Du kannst ins Café aussetzen. Also ich bin absolut addicted. Ich mag die Menschen dort extrem gern. Ich habe noch nie so freundliche Menschen gesehen in dieser Masse. Ja, es ist laut.
Ja, also wenn ich sagen darf, was mich immer also zu diesem Addicted so macht, Aficionado so ein bisschen, warum Buenos Aires? Warum sich das lohnt? In Buenos Aires hast du viele Milonga-Orte, Locations, die es schon vor 100 Jahren gab. Du hast da Plaketten, du hast da Plakate an den Wänden, wo steht, da hat D'Arienzo gespielt, da hat gespielt dann Pedro, da hat gespielt Canaro, da hat gespielt, also alle möglichen Orchester, ja. Und da siehst du dort, die
war wahrscheinlich auch überall.
Und dann hast du dort die Live-Musik und die spielen die gleiche Musik und du tanzt mit deiner Partnerin, du hörst die Musik in einem Saal, die vor 80 Jahren genauso erklingen konnte. Du denkst dir, in 80 Jahren wird man zu der gleichen Musik immer noch hoffentlich an der gleichen Lokalität tanzen können. Und wenn das passt mit der Energie, mit der Partnerin, mit der Ronda um dich herum, dann hast du so ein Gefühl wie eine Begegnung mit der Unendlichkeit, ja, mit der Ewigkeit. Sag hier, da waren schon so viele Zehntausender Leute vor mir da, die genau das empfunden haben, genau das zur Musik.
Also haben wir so einen Archetypus erlebt.
Und das erlebe ich hier nicht, denn es sind zwar auch schöne Milonga-Orte, aber nicht mit dieser Tradition und nicht mit dem Live-Orchestern und nicht mit dieser Art des Tanzes, der vor 80 Jahren getanzt worden ist, genauso wie jetzt und hoffentlich in 80 Jahren genauso noch getanzt werden muss. Und diese Begegnungen eigentlich mit dieser quasi Ewigkeit, die du da haben kannst, in das einzutauchen, das ist das Einmalige am Buenos Aires. Alles andere kannst du woanders auch finden. Aber das, glaube ich, ist nicht reproduzierbar ohne weiteres. Das gibt's nur dort.
Das ist ein schöner Schluss. Ich bedanke mich herzlich für euer Kommen und für die Einblicke, die wir da bekommen haben in das Leben in Buenos Aires für uns Europäer und Europäerinnen. Vielen Dank.
Danke dir, ja. Renz.